Willkommen zur 200. Folge von Movie-Gilantes.
Geburtstagsfolge.
Yeah.
Mein Name ist Michael Heide.
Ich bin Milena Ejcik.
Und ich Ronny Tim.
Und wir haben schon mal reingefeiert. Ja, und weil wir heute nicht mehr viel mit hohem Niveau hinbekommen, widmen wir uns heute einem Film, an den wir null Erwartungen haben, wenn nicht sogar noch weniger. Den gucken wir gleich bei unserem Katerfrühstück. Willkommen zu Madame Web. Jetzt mag der eine oder die andere fragen, wer das überhaupt ist und was das alles soll. Um die zweite Frage zuerst zu beantworten, Kapitalismus hat im Laufe der Jahrzehnte zu mehreren Spider-Women geführt. DC und Marvel hatten von Anfang an ein ziemliches Wettrüsten, was die Charaktere anging, wobei es auch ein paar Gentleman-Agreements gab, zumindest eine Zeit lang. Ein gutes Beispiel, DC hatte Wonder Woman, die ich glaube niemandem hier oder da draußen erklären muss.
Wer ist das?
Deine Mutter. Und Marvel hatte Wonder Man. Für eine einzige Ausgabe der Avengers, ein Sleeper-Agent, der den Avengers untergejubelt wurde, um sie zu unterwandern und zu verraten, der dann aber einen Face-Turn hinlegte und sich opferte, um das Team zu retten. Er starb also direkt in seinem ersten Heft und Marvel brachte ihn nicht zurück, um DC nicht ans Bein zu pissen. Allerdings machte DC dann den Fehler, das Erde 2 Gegenstück zu Supergirl herauszubringen. Erde 2 war die Welt, in der die DC-Figuren nicht wie die Simpsons ohne zu altern immer weiter in die Gegenwart geschoben werden, sondern in der sie seit 1938 immer weiter gealtert sind. Erde 2 hatte die Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, Alan Scott als Green Lantern, Jay Garrick als Flash und so weiter. Erde 1 hingegen hatte relativ junge Superman, Batman, Wonder Woman und die Neuankömmlinge Hal Jordan und Barry Allen und so weiter. Das war ja noch so ein Ding. Wenn ein Charakter nicht mehr relevant war und keine Hefte mehr verkaufte, wurde einfach eine neue Figur mit demselben Superheldennamen eingeführt, damit das Trademark erneuert werden kann. Du bringst halt eine neue Figur raus,
ja,
nennst die genauso und damit gehst du hin und sagst hier, wir haben das Trademark erneuert, das ist immer noch unser Name.
Aber wie bringe ich das dann mit der Hintergrundgeschichte des Charakters überein?
Auf Erde 2 gab es die Hintergrundgeschichte von Erde 1 einfach nie.
Ah, okay.
Das war das, was die Figuren auf Erde 1 als Comic gelesen haben.
Oh.
Barry Allen hat die Abenteuer von Jay Garrick gelesen und das hat ihn dann inspiriert, nach seinem Unfall zum Flash zu werden.
Verstehe.
Auf Erde 2, wo die Figuren nicht nur alterten, sondern auch Charakterentwicklungen durchleben konnten, die den Status quo veränderten, da hatte Batman außerdem mit Catwoman eine Tochter namens Huntress und das Gegenstück zu Supergirl war ein bisschen älter. Und weil der Inker testen wollte, ob seine Redakteure überhaupt gucken, was er macht, hatte er sich den Spaß gemacht, die Brüste des Charakters von Heft zu Heft immer ein kleines bisschen größer zu machen, ganz graduell, nur um zu sehen, wie lange er damit durchkommt. Er kam damit sehr lange durch und diese Figur ist heute noch sehr wohl proportioniert.
Das hat er wirklich gemacht?
Witzig. Diese Figur hieß nicht Superwoman, weil der Name schon vergeben war, sondern Power Girl.
Ach, oh Gott.
Ah, hat er zufällig
Window.
Mit
Window.
Genau. Die hatte dann sogar ein kreisförmiges Loch auf der Brust, damit man mehr von ihrem Dekolleté sehen konnte.
Ja.
Okay.
Eine Aussparung im Kostüm, nur damit man... Ja, deswegen Boop Window genannt.
Okay.
Und hier dein Lieblingsautor, Ka-Ching, Jeff Jones.
Ja, seit wann? Ach, mein
Lieblings. Der hat dann später versucht, für dieses Boop Window eine Erklärung zu finden, die nicht Fanservice war. Und er hat behauptet, dass sie versucht hat, ihrem großen Vorbild, ihrem Cousin Superman nachzueifern und sich ein Logo auf die Brust zu setzen, wie sein S. Aber weil sie sich inhaltlich so leer fühlt und nicht weiß, was sie da nehmen sollte, hat sie da einfach ein Loch hingemacht.
Wow.
Kein Scheiß.
Wow.
Also ja, Scheiß, aber von Jeff Jones ernsthaft gemeinter Scheiß.
Wer hat Jeff Jones eigentlich jemals in diese Position gebracht?
Ich glaube, das war Dan DiDio, der damalige Chefredakteur
von DC. Und jetzt die große Frage, bereuen Sie es, dass Sie es getan haben?
Nein, sie haben relativ viel Geld damit gemacht, weil es sehr viele
Newcomer
gab, die es nicht besser wussten.
Alles gut, und hast du alles erklärt, sie haben Geld verdient. Also.
Comics geht, hat sich an Männer gerichtet. Rate mal, was sie gewollt haben.
Ja, alles gut. Es war halt nur, es hätte ja sein können, dass da doch noch einer irgendwann mal ein Funken von...
Nein.
Ronny?
Ja.
Du kleines Naivchen.
Ja, lass mir das.
So, aber das
Problem, meine Hoffnung.
Das Problem an Power Girl war, Marvel hatte bereits einen Power Man, besser bekannt als Luke Cage. Und dass DC jetzt eine Power Girl einführte, brachte Marvel dazu, dann halt einfach Wonder Man von den Toten zurückzuholen, als Rache,
oh
als
mein.
Revanche. Die Rolle von Wanda Man war in Guardians of the Galaxy 2 übrigens in einem Cameo von Nathan Fillion gespielt worden. Die Szenen sind dann allerdings rausgeschnitten worden, weil sie das Tempo zu sehr ausbremsten. Und auf Disney Plus hätte eine Wanda Man-Serie kommen sollen mit Yahya Abdul-Mateen in der Hauptrolle. Aber weil die Budgets der Disney Plus-Serien immer weiter eskalierten, ohne Kritik oder Fans im gleichen Rahmen zufriedenzustellen, wurde die Serie auf unbestimmte Zeit verschoben. Lange Rede, kurzer Sinn, beide Figuren führten regelmäßig Figuren ein, einfach um sich das Trademark am Namen zu sichern oder zu verlängern, damit ihnen niemand anderes zuvorkam.
Beide also, Firmen meinst du, nicht beide Figuren.
Beide Verlage, genau. Wollte ich sagen.
Ja.
Also, ja. Das heißt also, wenn DC längere Zeit keine neuen Batman-Sachen rausbringen würde, dürften alle Batman-Sachen schreiben.
Theoretisch ja. Das ist ja das Problem mit Captain Marvel gewesen. Mhm. Die Rechte waren bei Fawcett Comics.
Ja.
Fawcett Comics ist dann irgendwann pleite gegangen. Sie haben das Trademark nicht verlängert. Und Marvel ist dann in die Bresche geschlagen, hat sich dann das Trademark Captain Marvel gesichert. Und als DC dann die Fawcett-Figuren aufgekauft hatte, konnten sie die Serie nicht mehr Captain Marvel nennen, weil das Trademark mittlerweile bei Marvel war.
Ja, okay.
Deswegen hieß die Serie von Captain Marvel bei DC Power of Shazam. Und darum haben sie mittlerweile den ganzen Charakter in Shazam umbenannt. Da haben wir ja auch in der Folge zu Shazam 2 drüber gesprochen.
Ja, ja.
Und das ist halt genau dieses Problem.
Ja, verstehe.
Darum hatte Marvel dann irgendwann gesagt, okay, bevor das jetzt irgendwer anders macht, bringen wir She-Hulk in unsere Comics. Das ist dann einfach die Cousine vom Hulk. Die kriegt eine Bluttransfusion, kriegt dann Kräfte und einfach nur, damit kein anderer eine She-Hulk herausbringt.
Ja, verstehe.
Und genau das haben sie dann eben mit Spider-Woman gemacht. Spider-Man gab's und damit jetzt keiner...
Spider-Doc und Spider-Pig deswegen dann auch.
Nicht deswegen und ja, egal. Jedenfalls Spider-Woman war Jessica Drew, an der in der Kindheit von ihrem Vater herumexperimentiert wurde, die daraufhin Kräfte bekam. Nicht die Kräfte von Peter Parker, aber halt Kräfte. Einfach nur, damit sie einen Anlass hatte, sich Spider-Woman zu nennen, damit Marvel das Trademark sich sichern konnte. Diese Spider-Woman wurde etwas frei in Across the Spider-Verse adaptiert. Und als Jessica dann in den Comics nach einiger Zeit von der Bildfläche verschwand, kam halt einfach Spider-Woman 2. Also eben wie Hal Jordan, Alan Scott ersetzt.
Ja.
Spider-Woman 2 war Julia Carpenter, geborene Cornwall, geschiedene, alleinerziehende Mutter, die nach Experimenten mit Spinnengift und Pflanzenextrakten Kräfte bekam, diesmal ähnlich wie die von Spider-Man. Ihr Kostüm war schwarz mit einer weißen Spinne auf der Brust und dieses Design inspirierte dann kurz darauf Peter Parker, während des Crossovers Secret Wars, sich ein eigenes neues schwarzes Kostüm anzuziehen mit einer weißen Spinne auf der Brust. Das Kostüm stellte sich dann später als Symbiont heraus, verschmolz mit dem Journalisten Eddie Brock zu Venom. Das haben wir alles schon ein paar Mal im Podcast durchgekaut. Spider-Woman 2 war eine Zeit lang bei den Avengers und nach einigen Autorenwechseln war dann auch sie nicht mehr interessant. Und da trat dann John Byrne auf den Plan, zuletzt besprochen in der Movie-Vigilantes-Folge zu Days of Future Past. Er rebootete in den späten 90ern zusammen mit Co-Autor Howard Mackie beide Hauptserien von Spider-Man, Amazing Spider-Man und Peter Parker Spider-Man. Außerdem schrieb und zeichnete Byrne den 12-Teiler Spider-Man Chapter 1, in dem er Peter Parkers Origin aktualisierte und verkomplizierte. Und Amazing Spider-Man und Peter Parker Spider-Man Volume 2 begannen mit einem Peter Parker, der die Spider-Man-Identität mal wieder an den Nagel gehangen hatte, um sich mehr seinem Privatleben zuzuwenden, seiner Frau Mary Jane und seiner Jobsuche. Weil New York aber einen Spider-Man braucht, unter anderem weil die Serie so heißt, sprang ein neuer mysteriöser Charakter in die Bresche, Martha Franklin, von allen nur Matty genannt. Wenige Wochen zuvor hatte Norman Osborn versucht, mit dem Ritual The Gathering of the Five noch mehr Superkräfte zu bekommen. Magische Superkräfte.
Er wollte die Infinity-Steine.
Nein, er wollte ein Wizard werden.
Die Infinity-Steine.
Nein.
Ich bleib bei den Infinity-Steinen.
Weil dieses Ritual aber etwas unvorhersehbar war, gingen diese Kräfte stattdessen an Matty, Nichte und später auch Ziehtochter von J. Jonah Jameson.
Süß.
Matty war dann 2-3 Hefte lang als Spider-Man aktiv, bevor Peter sich wieder an das Mantra von Power and Responsibility erinnerte und sein Kostüm wieder aus der Mottenkammer holte. Und Matty wurde dann halt zur dritten Spider-Woman.
Warum wurde er nicht dann zu Spider-Man 3?
Die Leute wollten Peter Parker.
Ja.
Das war wenige Jahre nach der Klonsaga, als sie versucht hatten, einen neuen Spider-Man einzuführen. Ben Reilly, den Klon von Spider-Man, wobei das ein bisschen hin und her war. Teilweise wollten sie so tun, als wäre Peter Parker der Klon gewesen. Lange Geschichte führt jetzt viel zu weit.
Okay.
Matty wurde jedenfalls zur dritten Spider-Woman, aber auch halt eben nicht zur letzten. Nochmal 2-3 Jahre später versuchte Marvel nämlich den nächsten großen Reboot für Spider-Man und TV-Serienautor Joseph Michael Straczynski, bekannt von Twilight Zone und Babylon 5, übernahm die Serie Amazing Spider-Man und gab Peter einen neuen Job als Highschool-Chemielehrer. Vor allem gab er Peter aber auch einen neuen Schlenker in die Origin. Bisher hatten wir immer angenommen, dass die radioaktive Spinne wegen der Radioaktivität in der Lage war, Peter die Kräfte zu geben und dass sie dann halt einfach verstarb. Straczynski entschied aber, dass das gar nicht der Fall war. Die Spinne hatte dieses Potenzial schon vorher gehabt, aufgrund mystischer Spinnentotem-Eigenschaften. Sie war die letzte in einer langen Reihe an Spinnen, die Menschen solche Kräfte gab, um diesem Totem zu dienen. Davon gab es schon ganz viele. Und die Radioaktivität brachte die Spinne bloß um und statt den nächsten würdigen Totemdiener auszusuchen, biss sie einfach den erstbesten Menschen, bevor sie starb, und das war dann halt rein zufällig Peter.
Und Anansi hat dazu gestimmt, oder wie? Also wenn wir schon über Totengott immer sprechen, ja, dann über den einzig wahren Spinnengott. Und das ist Anansi.
Ich fände es jetzt witzig, wenn Peter auch solche Kräfte bekäme. Das heißt, jedes Mal, wenn er jemanden beißt, wird diese Person dann
ja
auch...
Vampirspinnen. Ja, genau. Oder Zombiespinnen, je nachdem.
Ja. Oh ja.
Während des Sexes wird es dann interessant.
Wenn er an Mary Janes Hals knabbert.
Ja.
Da fällt mir was... Nein, das würde jetzt zu weit führen.
Diese News mit diesem Totem, die bekam Peter von einem neuen, an Onkel Ben erinnernden Mentor, Ezekiel Sims, der selbst vorher von so einer Spinne gebissen worden war und der ebenfalls Spider-Man-Kräfte hatte.
Aha.
Und der wollte Peter eigentlich in einen Safe-Room sperren, damit der Energievampir Morlun ihn nicht tötete und damit dem Totem schadete. Aber Peter besann sich seiner Verantwortung, verließ den Safe-Room, kämpfte gegen Morlun, besiegte ihn auch vorübergehend, wie das halt so ist bei neuen Gegnern. Aber dieser Retcon ermöglichte es Marvel jetzt theoretisch unbegrenzt neue Figuren einzuführen, die durch das Spider-Totem Kräfte bekamen. Und die erste davon war Anya Corazon. Ihr Superheldinnenname war Aranya, später wurde sie auch Spider-Girl. Und jetzt die Frage, was hat das alles mit Madame Web zu tun?
Gar nichts.
Eigentlich gar nichts. Madame Web war der Versuch, Spider-Man eine Mentorin zu geben. Mal ausnahmsweise nicht einen Mentor wie Onkel Ben oder Captain Stacy oder sowas, sondern halt mal eine Mentorin. Und das war dann eben Cassandra Web. Die sah halt ein bisschen aus wie Tante May, war halt eine alte Frau, saß im Rollstuhl, war von Geburt an blind, hatte aber psychische Kräfte und konnte in die Zukunft sehen. Cassandra Webb, Madame Webb, war übrigens auch in der Spider-Man-Cartoon-Serie aus den 90ern.
Ja, ja, daher kenne ich sie auch. Die und zwei, drei Folgen, oder da sind ja nicht viele, wo sie auftaucht.
Und in der englischen Fassung ist sie gesprochen worden von Joan Lee, der Frau von Stan Lee.
Oh. Ah, cool.
Mhm. Sie bekam beim Gathering of the Five, also nicht Joan Lee, sondern ihr Charakter, Madame Webb, sie bekam beim Gathering of the Five ebenfalls eine Kraft, nämlich Unsterblichkeit. Und einige Zeit später versammelte sie dann die ersten beiden Spider-Women, Jessica Drew und Julia Carpenter, als ihre Agentinnen. Und dann starb sie.
Ah ja.
Ja, weil sie ja die Unsterblichkeit bekommen hatte. Also, ja.
Was?
Genau. Ihre Kräfte der Vorhersehung, das ging dann einfach an Julia Carpenter, die wurde die neue Madame Web und so weiter. So, und jetzt haben wir allerdings den Kapitalismus und Sony, die Spider-Man-Rechte hatten, inklusive den Nebenfiguren aus den Spider-Man-Comics. Und die schon seit längerem versuchen, mit den Marvel Studios MCU-Filmen mitzuhalten und ihr eigenes Shared Universe aufzubauen. Sie wollten ja schon einen Sinister Six-Film rausbringen und sie wollten ja einen Black Cat and Silver Sable-Film rausbringen und was nicht alles. Und sie haben ja bereits Venom zu einem Spin-Off gemacht. Sie haben Morbius zu einem Spin-Off gemacht. Als nächstes wird dieses Jahr noch Kraven kommen als Spin-Off. Ja, und dann haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir eben auch einen Madame Web-Film über diese ganzen Spider-Women. Und deswegen sind in diesem Film nicht nur Madame Web, also Cassandra Web, sondern eben auch Julia Carpenter, Anya Corazon, also Aranya, und Matty Franklin und Ezekiel Sims ist auch noch mit dabei. Darum jetzt diese sehr, sehr lange Erklärung über die Geschichte.
Ich finde, ich habe einen guten Plan oder Überlegung gerade. Ich finde eigentlich, dass diese Einleitung, alles, was wir darüber reden, am besten ist. Wir lassen den Film und wir sagen einfach, der ist scheiße.
Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass er scheiße ist.
Sorry, ich habe nur einen Trailer gesehen und habe schon gedacht, was zur Hölle wollt ihr mir da andrehen?
Ja, und das Interessante ist, dass das die Hauptdarstellerin
das jetzt schon
selbst gesagt hat.
Ja, also während der Pressetour alleine hat Dakota Johnson so oft gesagt, nee, lass das mal bleiben, ihr müsst den Film nicht sehen, der war so schlecht, dass ich selber nicht mehr mitspielen musste, aber dann hätte ich meinen Vertrag brechen müssen.
Mhm. Die hatte halt ein Drehbuch vorgelegt bekommen, das Drehbuch war gut, dann wollte sie dieses Drehbuch verfilmen und hat halt auch zugesagt. Und dann ist immer wieder dieses Drehbuch geändert worden, teilweise beim Dreh, spontan. Und das Ergebnis hat mit nichts mehr zu tun, aber sie war halt schon im Vertrag drin und kam da nicht mehr raus. Also haben alle ein bisschen halbherzig diesen Film gedreht. Regie führte S.J. Clarkson, die hat vorher hauptsächlich TV-Serien gedreht. Also so ein bisschen House, so ein bisschen Life on Mars, so ein bisschen Ugly Betty, eine Folge hiervon, eine Folge davon, zwei Folgen Jessica Jones, zwei Folgen The Defenders. Die ist dann halt ausgewählt worden, um diesen Film zu drehen. Madame Webb selbst, also Cassandra Webb, wird gespielt von Dakota Johnson, die Enkeltochter von T.P. Hedren, die mit Hitchcock zusammengearbeitet hatte, die Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith. Und Dakota Johnson kennt man zum Beispiel aus 50 Shades of Grey, aus Bad Times at the El Royale. Sehr gute Schauspielerin, wenn sie denn was hat, womit sie arbeiten kann. Was bei Madame Webb anscheinend nicht der Fall war.
Da ich keinen der aufgezählten Filme geguckt habe, die du mir gerade da vorgesagt hast, kann ich nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist.
Ich habe 50 Shades of Grey gesehen.
Und ich liebe Bad Times at the El Royale.
Ja. Also die Schauspielerin ist wirklich gut, da kann man nichts sagen. Und sie ist auch super sympathisch, deswegen finde ich das auch echt traurig, dass sie jetzt so in das Marvel und Universe eingeführt wurde. Also das tut mir leid für sie.
Ja.
Weil sie hätte eine deutlich bessere Rolle und einen besseren Film verdient. Ohne den Film jetzt gesehen zu haben, aber wenn sie schon so enttäuscht selber davon war, ja, blöd.
Sagt alles. Das heißt, sie wird so schnell nichts mehr da unterschreiben. Weil
zumindest bei Sony.
Ich wollte gerade sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann wieder auf die Nase fällst, natürlich unglaublich groß ist.
Ja, aber sie kann jetzt auch nicht zu Disney gehen und sagen, hey, ich würde gerne bei Marvel mitmachen.
In der richtigen Rolle diesmal.
Weil sie ist schon im Marvel-Universe drin, sozusagen.
Das ist ja nicht das Marvel-Universe. Die ganzen Sony-Filme sind ja ihr eigenes Universum, in denen dann auch ihr eigener Spider-Man.
Aber haben nicht beide gesagt, nicht dass auch Crossover darf. In Ordnung sind? Genau. Also, dass jeder vom anderen nehmen darf, solange
da er gibt's halt ein paar ganz ausgeklügelte Sachen und sehr viel davon ist dann aber von Sony auch nur so halbherzig gemacht worden. Bestes Beispiel ist, sie haben in Spider-Man den Vulture eingeführt. Spider-Man ist ja offiziell Teil des MCU mit dem Tom Holland Figuren und so weiter. Und in ihrem eigenen Morbius-Film tauchte dann aber der Vulture auf als Reisender aus einem anderen Universum, der sich dann aber mit Morbius zusammengetan hatte. Aus Gründen, die niemand nachvollziehen konnte und die auch nicht erklärt wurden.
Wie war es? Welche Folge Movie Vigilantes? Hört es euch an, da haben wir das ja auch schon besprochen.
Ja. Und Venom, der ja auch in einem eigenen Universum ist.
Ist jetzt mittlerweile auch ein Reisender.
Der ist in einem Film ins Marvel-Universum proper reingehüpft. Nur in einem anderen Film dann direkt wieder zurückzuspringen. Auch das als wieder so völlig sinnlos.
Money, 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 money.
Ja, aber das Problem ist, Sony will Money, Money, Moment. Money machen, weiß aber nicht wie, versucht das nachzuahmen, was Marvel macht, ohne zu wissen, wie das geht. Und das Ergebnis ist halt teilweise so Trainwreck-unterhaltsam und teilweise halt nicht mal das. Ich habe den Eindruck, Madame Webb ist nicht mal das.
Ja.
Noch gerade kurz zu den anderen Hauptfiguren. Sydney Sweeney spielt Julia, also nicht Carpenter, sondern Cornwall. Sydney Sweeney ist im Moment sowas wie die Hoffnungsträgerin der Alt-Right in Amerika.
Ach,
weil
Scheiße.
Sie blond ist, weil sie eine üppige Oberweite hat und weil sie sich nicht allzu politisch in Interviews äußert. Das heißt nicht, dass sie konservativ ist.
Ah, also sie wird gerne aber als Sinnbild dafür
Sie hätten
gesehen.
Gerne, dass sie konservativ wäre, also versuchen sie so als Gegenpool zu diesen ganzen Woke-Leuten aufzubauen.
So Taylor Swift und so.
Genau, sie haben das ja mal mit Taylor Swift versucht, so genau. Hier die neue große konservative Hoffnung und Taylor Swift hat dann gesagt, leckt mich, alles andere als.
Genau.
Ja.
Hat man bei ihr schon mal gefragt, ob das vielleicht gar nicht so ihr Ding ist?
Wir warten gerade noch drauf, dass das passieren wird.
Der Big Reveal.
Ja. Der Big Reveal.
Genau. Die Rolle von Aranya, also Anya Corazon, wird gespielt von Isabella Merced. Die hatte im Dora the Explorer Live-Action-Film die Rolle der Dora gespielt. Und die war jetzt zuletzt in Turtles All the Way Down.
Ja, John Green.
Und dann gibt es noch Mattie Franklin, auch die ist im Film. Und die wird gespielt von Celeste O'Connor. Die kennt man vielleicht aus den letzten beiden Ghostbusters-Filmen oder aus dem Slasher-Film Freaky. Den werde ich irgendwann demnächst noch mit Mariella besprechen. Sind wir noch nicht zugekommen.
Superschöne Frau.
Ja. So, und da gibt es aber auch noch Ezekiel Sims. der wird gespielt von Tahar Rahim. Den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Der war halt auch in dem Napoleon-Film mit Joaquin Phoenix. Aber wie gesagt, ich kenne den überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, noch nichts gesehen, wo der mitgespielt hat. Und wenn, dann habe ich es wieder vergessen. Der ist mir jedenfalls nicht im Gedächtnis geblieben.
Ich sag mir jetzt auch nichts.
Dann würde ich sagen, bringen wir es jetzt mal hinter uns, sehen uns mit dem Web an und danach sprechen wir uns wieder hier.
Bis gleich.
Bis gleich. Bis und da sind wir wieder.
Hi.
Das Netz des Schicksals hat wirklich alles gegeben, um diese Diskussion zu verhindern.
Ja,
es hat aber nicht geklappt.
Wir wollten diese Episode am 14.07. aufnehmen, am Tag, an dem Netflix den Film in Deutschland veröffentlicht hat. Und in der Nacht hatte ich bereits auf dem Handy nachgesehen, ob er schon verfügbar ist, und das war er auch. Nachdem wir dann mittags das Intro aufgenommen hatten, das ihr eben gehört habt, hatte ich versucht, den Film über meine PS4 zu streamen, und dort war der Film weder unter Continue Watching noch unter New Releases zu finden. Eine Suche ergab zwar einen Treffer, behandelte den Film aber, als sei er noch nicht erschienen und als sei auch noch gar kein Starttermin bekannt. Irgendwie hatte ich die PlayStation dann doch noch dazu gebracht, ihn unter Continue Watching aufzurufen, aber der Versuch, den Film zu starten, brachte nur die Fehlermeldung, ich solle doch bitte mein VPN ausschalten. Ich habe kein VPN. 2 Stunden erfolgloser Lösungsversuche später haben wir dann aufgegeben. Ronny ist nach Hause gefahren, Millie hat mich zu sich mitgenommen, wir haben den Film dann unabhängig von Ronny gesehen, der den Film dann aber auch erst nicht sehen konnte, sondern erst beim 3. Anlauf. Tja, und dann bekamen Milena und ich erstmal Covid, weswegen wir den Rest dieser Folge erst 3 Wochen später aufnehmen können. Hi, hier ist Micha, und was soll ich groß sagen? In den Wochen nach dieser Aufnahme wurde es nicht wirklich besser. Zeit ist immer noch sehr, sehr knapp für alles Mögliche. Und diese Folge zu schneiden hat halt nochmal besonders lange gedauert, weil sie so lang geworden ist. Gleichzeitig habe ich aber leider auch am Anfang schon gesagt, dass es Episode 200 ist. Eine andere vorzuziehen war also auch nicht mehr möglich, sonst hätte das nicht mehr gepasst. Darum die ungewöhnlich lange Auszeit. Ich bitte das zu entschuldigen, ich habe schon wieder einige Folgen aufgenommen, sodass die nächsten Wochen flüssiger ablaufen sollten. Ich danke für euer Verständnis. Wir hätten mal besser auf das Schicksal gehört.
Ja,
es gab ein Zeichen.
Hätten wir. Eindeutig.
Ja. Der ist aber halt auch noch nicht mal so schlecht, dass es schon wieder unterhaltsam ist. Der ist einfach nur billig, langweilig und unlogisch.
Ja, kann ich Sony dafür eigentlich verklagen?
Fangen wir jetzt direkt damit an, wie sehr wir den Film gehasst haben? Oder?
Ach, nur so zum Reinkommen.
Ach so, ja. Also ja.
Also ich frage mich, wie das Drehbuch aussah, für das Dakota Johnson ursprünglich mal unterschrieben hatte und welche Verkettung von fürchterlichen Fehlentscheidungen es durch diesen Mist ersetzt haben mag. Hat der Autorenstreik aus dem letzten Jahr damit zu tun? Ich weiß es nicht. Aber der Reihe nach. 1973, Peru. Und nein, das ist leider nicht Paddington 3.
Den kenne ich nicht.
Paddington kennst du nicht?
Also vom Namen gehört, aber noch nie gesehen oder so.
Der ist sehr süß. Ein
super niedlicher, super lustiger Bär aus diversen Kinderbüchern von Michael Bond. Es gibt 2 relativ neue Verfilmungen mit ziemlich gutem Cast.
Okay.
Und unter anderem auch Peter Capaldi als Nachbar.
Oh, schön.
Ja, aber wie gesagt, heute geht's leider um einen sehr viel schlechteren Film. Cassandras Mutter Constance untersucht zusammen mit Ezekiel Sims Spinnen im Regenwald. Sie will damit hunderte von Krankheiten heilen, er hingegen will ihre sagenumwobenen Kräfte für sich. Denn diese Spinne verleihen Superkräfte. Welche, wie, das verrät der Film
nicht. Ich wollte gerade sagen, weil wir sind da und es geht nur um Spinnen und wir wissen gar nicht im ersten Moment, dass es halt magische Spinnen sind.
Nee, aber das weiß ja die Mutter auch nicht, oder?
Scheinbar nicht.
Wie heißt sie denn nochmal?
Constance.
Also jedenfalls geht es nicht aus dem durch dem Eröffnungsszenen hervor.
Ja.
Ich
ja.
dachte zuerst nur, okay, die forschen halt nach Spinnen. Okay, cool.
Ja.
Ja. Dass die Mutter mit Ezekiel zusammen im Regenwald war, hatte uns Cassandra ja bereits im Trailer des Films verraten, in der zum Meme gewordenen, supersperrigen Zeile "He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died."
Hm.
Okay.
Eine Zeile, auf die Dakota Johnson in Promo-Interviews angesprochen wurde, ohne dass sie ein Problem darin erkennen wollte. Aber der Interviewer hatte dann auch nicht mehr groß nachgebohrt. Und eine Zeile, die es dann nicht mal in den Final Cut des Films geschafft hatte.
Was Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Was ist denn daran nicht in Ordnung?
Ich finde das so super kompliziert formuliert. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Das ist so ein unnötig uneleganter Bandwurm.
Das ist halt ein ziemlich langer Satz dafür, dass man daraus auch zwei Sätze hätte machen können.
Ja, aber Michael ist ja auch so ein langen Satzschreiber.
Ich finde es jetzt auch nicht dramatisch.
Wie gesagt, das Internet hat da großes Meme-Potenzial draus erkannt.
Okay.
Und im fertigen Film ist die Zeile dann nicht. Hm. Wie einiges, das ursprünglich für den Film geplant gewesen war.
Hm. Ja.
In diesem Moment setzen jetzt plötzlich Constances Wehen ein. Aber statt irgendwas zu tun, den nächsten Kreissaal oder zumindest ein halbwegs sauberes Zelt aufzusuchen, lässt sie sich nur von Sims einen Regenschirm geben und untersucht weiter die Netze.
Das fand ich übrigens auch sehr strange. Eine hochschwangere Frau am A der Welt, wo medizinische Versorgung wahrscheinlich irgendwie, selbst wenn du einen Helikopter sofort einbestellst, irgendwie 3 Stunden entfernt ist. Mann, oh Mann, echt Mutter des Jahres.
Ja, aber wir erfahren ja im späteren Verlauf des Filmes, warum es so wichtig war, dass sie das vorher macht.
Ja, er untersucht in der Zeit jetzt ihre Aufzeichnungen. Und dann kommt sie auch schon angerannt, froh, die Spinne nicht nur gefunden, sondern sogar in einem Glas eingefangen zu haben, was vor ihr noch niemals jemandem gelungen war. Und er erschießt daraufhin all ihre Kolleginnen und Kolleginnen.
Ja.
Dann verlangt er die Spinne von ihr, weil seine Familie verhungert ist. Nein, das wird nicht näher erklärt. Genauso wenig wie sein langfristiger Plan an sich. Der YouTube-Kanal Nando V Movies hat sich die Mühe gemacht, mal alle Zeilen zu sammeln, die im Film zu hören sind, die aber entweder nicht zu den sichtbaren Mundbewegungen passen oder die von jemandem gesprochen werden, dessen Mund in dem Moment gar nicht sichtbar ist.
Okay.
Und daraus hat er die Theorie abgeleitet, dass diese Exposition im Shooting-Script erst sehr viel später gekommen wäre. Bei einem Treffen zwischen Sims und Cassandra Webb in Manhattan, anstelle ihrer Rückkehr nach Peru. Oh, okay. Aus irgendeinem Grund wurde dieses Treffen allerdings während der Post-Production gestrichen. Und Ezekiels Schauspieler Tahar Rahim war dann wohl schon mit dem Dreh von Napoleon beschäftigt. Darum gibt es jetzt diese ganzen verkrampften Änderungen statt Reshoots mit ihm. Cassandras Mutter will das Glas mit der Spinne nicht hergeben. Die beiden rangeln etwas. Aus seiner Waffe löst sich ein weiterer Schuss und sie sinkt zu Boden. Er läuft mit der Spinne davon. Und mysteriöse Gestalten, die nichts als aus Lianen gewebte Spinnennetze tragen, kommen von den Bäumen herab, ergreifen Constance und flüchten sich in eine GameCube-Cutscene. Der Rest des Films spielt 2003 und die Computeranimationen passen zu dieser Ära, aber halt nicht zu einem Film von 2024.
Das wieder, hey, die sind noch nie von jemandem gesehen worden, noch nie. Mhm.
Also das finde ich jetzt zumindest mal nicht so unrealistisch, weil es gibt ja Völker, die immer noch auftauchen immer mal wieder.
Das ist richtig, ja. Nur, dass ja aber scheinbar eine Religion oder Mythos um sie besteht und die Völker, über die es das gibt, die sind auch in unserer realen Welt entdeckt, sondern halt mehr wirklich kleine, unbekannte, sag ich mal, ohne großen Einfluss auf die Umgebung.
Das stimmt.
Das Spannende ist ja, sowohl Constance als auch Ezekiel haben schon von diesen Spinnen und von diesem Volk erfahren. Wir erfahren aber nicht wie, von wem oder warum das sonst niemand weiß.
Ja.
Das ist halt alles so unausgegoren.
Ja.
Und besonders, also ich meine, die Idee mit der Spinne finde ich okay, dadurch, dass ich ja durch einen guten Kumpel sehr guten Draht zu dieser Materie habe. Es gibt noch ganz, ganz viele Spinnenarten, die noch nicht entdeckt wurden. Und das ist halt realistisch, ne? Aber.
Ja, aber die sind dann halt auch noch nicht entdeckt.
Genau. Die, von denen gibt's auch keine Gerüchte.
Die haben es nicht schon bis nach New York geschafft, sodass alle, die es für den Plot des Films wissen müssen, davon wissen.
Ja, ja.
In irgendeiner Grotte mit einem Teich wird Constance dann von einer Spinne gebissen und bringt dann Cassandra zur Welt. Die damit im Grunde fast dieselbe Origin hat wie Blade.
Stimmt.
Ha.
Einer der Geburtshelfer heißt in den Credits Santiago, aber das habe ich im Film selbst nicht mitbekommen. Er spricht, sehr billig nachvertont, dass er da sein wird, wenn sie jemals wiederkommt. Eines der Argumente für Nandos Theorie, dass die gesamte Peru-Reise im zweiten Akt erst in den Reshoots ohne Rahim hinzugefügt wurde. Warum Santiago, wenn es dann erstmal soweit ist, ein schlechtes Uncharted-Cosplay trägt, statt diese Netze hier, lässt der Film schon wieder offen. Vielleicht hatten sie das Lianen-Netzhemd einfach schon entsorgt gehabt und ihn dann in seine Privatklamotten vor die Kamera gezerrt.
Und da trägt er ein Chartered-Cosplays.
Ja, oder nicht?
Ich meine, das ist nicht falsch, ne?
Und das ist aber auch ein Sony-Franchise.
Ja.
Also sie wollten ja eigentlich Tom Holland in dem Film haben. Ja. Vielleicht wollten sie ihn ja eigentlich als Nathan Drake. Und die ganzen Gerüchte waren immer nur falsch.
Spider-Man wäre Spider-Man, nein, nein.
30 Jahre später New York City. Das ist trotzdem erst 2003 und damit für uns hier draußen auch schon wieder über 20 Jahre her ist, will uns der Film mit ein paar geschickt platzierten Easter Eggs im Hintergrund zeigen. Es gibt zum Beispiel Blockbuster-Videofilialen und Plakate für Beyoncé. Blockbuster gibt es heute tatsächlich nicht mehr, Beyoncé allerdings schon. Sie hat erst diesen März das Album Cowboy Carter herausgebracht. Es war immens erfolgreich und wurde von der Kritik gefeiert.
Und sie liefert jetzt den Song für Kamala Harris' Kampagne.
Ja, okay, aber das konnte Sony ja nun wirklich nicht damals schon wissen, ja, als sie den Film hier rausgebracht haben. Aber dieses Plakat war nicht sehr vorausschauend, wenn damit jemand den Kontrast zu 2024 bebildern wollte. Und das ausgerechnet bei einem Film über Leute, die in die Zukunft sehen können. Isn't it ironic?
Nein. Du weißt doch, wenn du die Zukunft vorhersehen kannst, dann würdest du sie verfälschen. Neue Timeline passt schon.
Und du musst ja nicht alles, es muss ja nicht alles weg sein, was du in der Vergangenheit gesehen hast.
Ja, aber sie wollen ja eigentlich damit zeigen, dass das erst 2003 ist.
Ja, aber Radar gibt's auch immer noch.
Radar?
Heißt jetzt Twix.
Ah, okay.
Ach so. Ja, ich meine, sowas wäre halt sinnvoll gewesen. Irgendein Produkt, das seit 2003 den Namen geändert hat oder...
Oder das halt Aussehen, obwohl gibt, jedem oder? Klar ist, das ist Coca-Cola, sieht jetzt nur anders aus, ist aber immer noch Coca-Cola.
Ja, dieser Film ist reines Pepsi-Territorium.
Mhm. Aber
Entschuldigung.
Wirklich.
Ich greife schon wieder vorweg.
Coca-Cola ist trotzdem besser. So.
Es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das alles hier eigentlich gar nicht 2003 spielen sollte.
Sondern?
Wir erinnern uns, in den früheren Drehbuchversionen hätte erst Andrew Garfield und dann Tom Holland einen Cameo als Peter Parker haben sollen. Und keiner von beiden ist in ihren jeweiligen Filmreihen 2003 geboren. Amazing Spider-Man spielt 2012 und Peter ist da 15 oder 16, muss also schon Ende der 90er geboren worden sein. Und Far From Home zeigt uns in einer Einstellung Hollands Reisepass mit einem Geburtstag im August 2001. Allerdings stand zu beiden Daten das World Trade Center noch, das in Madame Web nicht in Manhattan zu sehen ist. Und Ezekiel Sims erwähnt ein paar Szenen später den Patriot Act, der erst im Oktober 2001 beschlossen wurde, als Peters Mutter nicht mehr mit ihm schwanger sein konnte. Das geht alles kein bisschen auf. Die erwachsene Cassandra, jetzt gespielt von Dakota Johnson, ist jedenfalls Krankenwagenfahrerin.
Das war eine sehr coole.
Ja, das schon.
Das stimmt,
also die Szenen mit ihr im Krankenwagen sind das Beste vom Film.
Ja, dafür musste sie auch sehr lange Fahrtraining machen. Ja,
finde ich immer auch gut.
Ja.
Man merkt, sie hat halt Spaß. Das ist der einzige Teil im Film, wo sie Spaß dran hat.
Das stimmt. Der Rettungsassistent hinten drin ist Adam Scott aus Parks and Recreation, The Good Place und Severance. Sie spricht ihn mit Ben an und rast dabei ziemlich wild durch den New Yorker Verkehr. Er hält sich mit einer Hand an einem Haltegriff an der Decke fest und gibt der Patientin mit der anderen Hand lässig eine Herzmassage.
Weil das ja so geht.
Ja, Mund-zu-Mund-Beatmung braucht man in diesem Universum übrigens nicht.
Nee, das braucht man in vielen Filmen nicht.
Die beiden reden darüber, wie sie verletzt wurde, also die Patientin. Sie reden von Schüssen. Und Cassandra sagt, you've never been shot at in Queens. Und das ist Foreshadowing, denn dieser Ben ist ein Marvel-Charakter, der bekannt dafür ist, in Queens erschossen zu werden. Und sonst für nicht viel, außer vielleicht dafür, seinem Neffen was von Power und Responsibility zu erzählen. Sehr wahrscheinlich hatte das ursprüngliche Drehbuch tatsächlich einen Grund dafür, Ben Parker im Film zu zeigen. Aber die Version, die in den Kinos gelandet ist, macht mit dieser Tatsache nichts außer reihenweise ins Leere laufendes Foreshadowing. Ohne Payoff. Matty Franklin rennt aus dem Nichts vor den Krankenwagen, Cassandra bremst ab. Die beiden Frauen starren sich gegenseitig grummelig durch die Scheibe hindurch an. Im Krankenhaus werden Cass und Ben von einer Pflegerin angesprochen. Ihre Patientin kommt durch. Deren Partner und sein Sohn freuen sich. Cassandra stellt Ben umständlich als Mr. Ben Parker vor, damit wir aber auch wirklich alle wissen, wer das ist. Obwohl seine Identität, und ich wiederhole mich, für die endgültige Schnittfassung des Films völlig unerheblich ist.
Ja.
Ebenfalls anwesend ist Julia, die Stieftochter der Patientin. Wie eingangs erwähnt, gespielt von Sydney Sweeney. Und ich habe in den letzten 3 Wochen dann doch nochmal genauer nachgeguckt, was es mit den Republikanern und ihrer Faszination mit dieser Frau auf sich hat. Es ist nicht einfach nur, dass sie eine verhältnismäßig hübsche Blondine mit verhältnismäßig vorhandener Oberweite ist. Die rechten Motzbrocken behaupten ja schon länger, dass dieser Typ Frau von den woken Gutmenschen komplett abgeschafft worden sind. Citation needed. Und darum sehen sie jetzt Sweeneys bloße Existenz als Widerstand gegen linke Bevormundung.
Wow.
Oder so. Nein, es ist tatsächlich noch etwas mehr als das.
Man kann ganz schön viel reininterpretieren, wenn man möchte.
Ja, aber pass auf. Die Sache ist die. Sweeneys Mutter hatte 2022 ihren 60. Geburtstag gefeiert und auf der Feier waren auch Freunde ihrer Mutter aus L.A. zu Gast. Die trugen rote Kappen mit der Aufschrift Make 60 Great Again.
Mhm. Was eine ironische Anspielung sein soll.
Ja. Auf Trumps Kampagne Make America Great Again und diese roten Mützen. Ja. Ob die jetzt irgendwie pro Trump waren oder ob das einfach nur ein Gag war, wissen wir noch nicht mal.
Mhm.
Außerdem soll wohl irgendein random Typ im Hintergrund von Fotos derselben Party ein T-Shirt mit der US-Flagge getragen haben, bei der einer der vertikalen Balken blau war, also das Zeichen für Blue Lives Matter, eine zynische, polizistenwertschätzende Gegenbewegung zu Black Lives Matter.
Wow.
Diese Flagge wird auch auf rechten Demos gesehen. Ob dieser Typ überhaupt zu der Party gehörte oder nur zufällig an derselben Location war, wissen wir nicht. Aber das in Verbindung mit den roten Mützen reichte dann den Stammgästen solcher Demos, um Sydney zu einer der ihren zu erklären. Sydney selbst hat inzwischen abgestritten, sonderlich konservativ zu sein. Das sei alles falsch interpretiert worden. Sometimes I feel beat up by it. It's hard to sit back and watch and not be able to stand up for yourself.
Wow.
Alles etwas weird.
Mhm.
Übrigens, ich wollte sagen, gerade weird, du weißt, dass das gerade die neue Gegenbewegung aus der Demokratenseite ist, ne? Dass die halt sagen, ja, wir akzeptieren euch, aber es ist schon ganz schön weird, wenn du eine Straßenlaterne umarmst. Finde ich sehr gut.
Ja. Von den ganzen Gerüchten über Trumps Running Mate J.D. Vance mal ganz abgesehen.
Ja, das wäre jetzt, glaube ich, da könnten wir einen ganzen neuen Podcast drüber machen. Ich bin nicht sicher, ob ich das zeitlich richtig noch im Kopf hatte. Als sie da im Van gefahren ist, also im Van, Entschuldigung, im Ambulanzwagen, hat sie da auch schon zu dieser Schule rüber geschaut und da standen die Jugendlichen?
Ja.
Das ist ja die Szene, wo ihr Matti fast vor dem Wagen gelaufen ist. Oder wie gesagt, sie ist vor dem Wagen gelaufen, aber sie konnte bremsen.
Genau, und ich weiß nicht, ob ich richtig damit liege, aber ich hatte halt einen absoluten Flashback. Später ist es irgendwo in der Stadt, gibt's eine Szene, oder vorher, ich bin mir nicht sicher, wo ich der Meinung war, dass ich die Hälfte der Jugendlichen dann im Hintergrund habe gesehen.
Das kann gut
also,
sein.
Also, weißt du, so nach dem Motto, so wir haben einen Background-Schauspieler, der 5 Rollen spielt. Ob es stimmt, weiß ich nicht.
Also, wenn das so ist, dann ist das Millie und mir nicht aufgefallen.
Ja, wie ich schon sagte, bei dem also, Film, ich will ihn nicht nochmal sehen, um das zu bestätigen.
Ja, same. Aber ich meine auch, dass die SchülerInnen auch nochmal zu sehen waren irgendwo. Ja, aber ich glaube, also das war auch das im selben Gefühl, Kontext mit der Schule und so. Also die waren schon als Gruppe zusammen nochmal zu sehen.
Okay. Das sind aber nicht die später im Diner, oder?
Nee, das sind andere.
Nicht im Diner.
Hm.
Nee, die, mit denen da Maddie da abgehangen hat, dann.
Genau, die, wo sie da am Zaun so stehen.
Ja.
Mhm.
Aber ich würde jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer legen.
Da war ich der Meinung, dass ich halt eine dieser Personen, ich glaube eins der weiblichen Gelesenen, dass da eine vorher oder später, ich bin mir nicht sicher, ob es vorher oder danach war, wo ich sage so, boah, das ist doch genau dieselbe Person.
Möglich. Ich glaube dafür habe ich die Gesichter nicht gut genug in Erinnerung gehabt, nach den paar Einstellungen hier.
Ist nicht schlimm. Ich dachte nur, ich erwähne es.
Ich hab's halt nur nicht gesehen, das ist alles.
Ja.
Falls ihr es checken wollt, habt Spaß mit dem Film. Oder ja, ihr lasst es auch einfach bleiben, ist beides okay.
Macht uns nicht dafür verantwortlich.
Aber um nochmal auf Weird zurückzukommen. Julias kleiner Bruder schenkt Cassandra und Ben eine Zeichnung aus Dankbarkeit. Cassandra nervt das, weil das Papier so dick ist, dass sie es nicht falten kann, wie sie sagt, bevor sie es zusammenfaltet.
Ja, ja, das stimmt.
Dann essen sie aus lächerlich vielen China-Restaurant-Takeaway-Schachteln gebratene Nudeln. Wobei Ben erzählt, dass er eine neue Freundin hat und es ist ihm ernst. Damit ist wahrscheinlich die spätere Tante May gemeint. Nein, wir bekommen sie nicht zu Gesicht, nicht mal ihr Name fällt. Es bleibt halt bei dieser vagen Andeutung.
Fällt der Name nicht einmal?
Nein.
Krass.
Ich kann mich nicht dran erinnern, ihn ausgesprochen gehört nicht. Zu haben.
Okay.
Weil ich dachte auch so, okay, jetzt kommt er bestimmt so und sie heißt May oder so. Ja. Irgendwas, ne?
Wir erfahren aber auch nie den Namen von Marys Kind. Da gibt es auch so, ein paar Leute versuchen zu erraten, wie der Name ist. Sie sagt, nee, das ist es alles nicht. Aber dass es Peter ist, spricht der Film nicht aus.
Ja, stimmt. Ja.
Gibt es einen Grund dafür? Also für diese...
Ich weiß es halt nicht.
Ja, wie du schon sagst, diese ganze Foreshadow und Anspielung und dann doch nicht wirklich irgendwas preisgeben.
Gibt es in diesem Film einen Grund für irgendetwas?
Also vermutlich, aber ich würde echt gerne wissen, was.
Ja. So nach dem Motto, es kommt ein zweiter Teil, bitte nicht, der uns dann alle Augen öffnet und sagt, deswegen war das im ersten Teil so.
Es war wohl mal geplant, eine TV-Serie als Spin-off zu machen, über die drei Mädels als Superheldinnen.
Ja, das wäre ja cool gewesen, wenn sie es wenigstens gut gemacht hätten.
Ja, aber das wird ja jetzt eh nicht kommen, weil der Film dafür zu hart gefloppt ist.
Vielleicht nimmt es ja Marvel auf irgendwann.
Ich glaube nicht, dass die sich diesen Klotz ans Bein binden wollen.
Hey, Disney fragt einfach an, das passt schon, da die, nachdem sie Star Wars versaut haben, können sie aus dem schon nichts mehr Schlimmes kreieren.
Ja, aber die haben ja noch nicht mal alle Netflix-Serien übernommen. Die haben ja noch nicht mal Agents of S.H.I.E.L.D. oder Runaways oder Cloak & Dagger offiziell zur MCU-Continuity erklärt.
Offiziell erklärt, ja, aber...
Also ja,
S.H.I.E.L.D. war ja schon auf Disney zumindest zu sehen.
Ich wollte sagen,
Disney also die zu ganzen sehen, Sachen... Ja, aber es ist viel auf Disney zu sehen.
Ja. Naja, man kann sich auch das eine oder andere aufheben.
Ja, wie gesagt, ich rechne halt nicht damit, dass sie irgendwie vorhaben, was aus Madame Web zu machen.
Naja, gut, sie haben ja auch Miss Marvel nicht, nicht in die S.H.I.E.L.D.-Sache mit reingebracht irgendwie, ne? Also das war ja auch mit diesem Inhumans da. Heißen die Inhumans?
Ach, die Inhumans, ja.
Ja.
Stimmt, die Serie ist ja auch nicht offiziell Teil vom MCU. Ja. Und ja, Miss Marvel ist eine Mutantin.
Ja, Inhuman eigentlich. Ja,
in den Comics war sie ursprünglich Inhuman. Dann ist sie irgendwann in einem Kampf gegen, wer war denn das? Nicht Green Goblin? Vielleicht Hobgoblin oder irgendwie sowas? Oder na, jedenfalls in der Spider-Man-Serie ist sie dann gestorben. Und dann kam raus, sie ist eine Mutantin und sie ist dann auf Krakoa zurückgeholt worden. Und seitdem ist sie eine Mutantin.
Wow. Sind die Inhumans so sehr gefloppt, dass man sie nicht mehr als Inhuman darstellen wollte?
Anscheinend.
Mhm. Okay.
Zurück zu Ben Parker und Cassandra Webb, die gerade ihre Mittagspause haben. Ben ist beim Nachtisch angekommen, Glückskekse. Und er sagt, er hat eine Winning Personality. Also sein Keks sagt das. Cass will ihren Keks zuerst nicht öffnen, dann macht sie es doch. Und da steht dann nur, you will. Und der Rest ist nicht auf den Zettel geschrieben worden. Die ganz eindeutig bedruckte Rückseite des Zettels sieht sie gar nicht an. Das schimmert so ein bisschen durch das Papier durch.
Gut, das ist mir auch nicht aufgefallen.
Also, vielleicht habe ich das auch halluziniert. Aber für mich sah es so aus, als sei die Rückseite bedruckt gewesen. Und der Film wollte uns das dann nur vorenthalten, weil das sonst nicht gepasst hätte. Sie mutmaßt jetzt, sie habe dann wohl keine Zukunft. Das ist genau so eine absurde Schlussfolgerung, wie Leute in Läden, wo kein Preis drauf ist, da kostet das wohl nichts.
Hm.
Was alle, die jemals im Verkauf gearbeitet haben, sowas von nervt.
Oh ja. Oder halt auch, da ist der Preis dran, deswegen müssen sie es mir dafür verkaufen.
Ja.
Ich frage mich aber auch, warum der Film jetzt hier andeutet, dass sie keine Zukunft hat. Dass Ezekiel
Das ist doch klar, weil sie irgendwann die Zukunft quasi ja vorhersehen kann und sie jedes Mal ändern kann, also hat sie keine festgeschriebene.
Aber es gibt ja bereits jemanden, der Visionen von der Zukunft hat, der in diesen Visionen sieht, dass er von drei Teenagern ermordet wird, die Cassandra ausbilden wird.
Ja, aber die Zukunft wird ja auch verändert.
Genau.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie keine Zukunft hat.
Nee, nein, aber keine, die schwarz auf weiß steht. Wortwörtlich genau, schwarz auf weiß.
Genau, keine festgeschriebene.
Ja.
Ja, gut, okay. Aber Wirklich sinnvoll ist diese Szene trotzdem nicht, denn Ben scheint zu glauben, dass China-Restaurants ihre Glückskekse nicht aus dem Großhandel haben, sondern sie selbst backen. Und er beschließt, wenn der Drucker des Restaurants kaputt ist, sollten sie in Zukunft das Restaurant wechseln und woanders bestellen.
So witzig.
Ja, ist doch ganz klar.
Absurd.
Ja, ein bisschen Versuch von einen Witz reinzubringen, musst du den halt schon zugestehen, ne?
Nur, wenn es auch witzig ist. Das hier ist einfach nur sinnlos. Aber eben nicht absurder Humor, sondern einfach nur...
Ja.
Nach Feierabend fährt Cassandra nach Hause und dort im Gebäude treffen wir dann auch das erste Mal auf Anya Corazon, die minderjährige Nachbarin im Erdgeschoss. Sie hat Probleme, ihre Miete zu zahlen und der Vermieter steht bereits an ihrer Tür. Sie erbittet sich mehr Zeit, er räumt ihr eine letzte Frist ein. Anya erkennt Cassie wieder und beschwert sich, dass sie immer ihre Spampost im Treppenhaus liegen lässt, statt sie wegzuwerfen. Und Cassandra ignoriert das. Falls es das Ziel von Regisseurin S.J. Clarkson war, ihre Protagonistin so wenig sympathisch wie möglich darzustellen, dann ist ihr das gelungen. Aber warum sollte das ihr Ziel gewesen sein?
Ich hatte da nur den Flashback halt an einen der ersten Spider-Man.
Mit dem Vermieter?
Mit dem Vermieter, genau, wo er dann ja auch so sagt. Also deswegen, das war halt für mich so, oh, okay, ihr wollt eine Verbindung zum Original Spider-Man machen. Also in Anführungszeichen Original.
Ja, vielleicht, aber der Vermieter war irgendwie sympathischer, Mr. Ditkovich. Anspielung auf Steve Ditko.
Das weiß ich nicht mehr, wer hieß, aber ja.
Naja, Cassandra geht wortlos nach oben zu ihrer eigenen Wohnung und schüttet Milch in eine Schale. Daraufhin kommt eine streunende Katze durch das Fenster. Cassie entfaltet das Bild von vorhin und packt es in eine Kiste mit persönlichen Erinnerungen, darunter ein Foto von ihrer Mutter, das am Tag ihres Todes gemacht worden sein muss. Sogar die Kleidung ist dieselbe wie in der ersten Szene des Films. Wer dieses Foto gemacht hat und wie es den Weg zu Cassie fand, erfahren wir natürlich nicht. Dann geht sie die Notizbücher ihrer Mutter durch, die Sims damals praktischerweise nicht gestohlen hat, und die stattdessen zusammen mit dem Foto irgendwie den Weg zu ihr ins Waisenhaus gefunden haben.
Aus Peru.
Aus Peru.
Wo alle tot waren.
Ja, aber diese Leute, die sie aufgesammelt haben, also die das Baby dann zur Welt gebracht haben, die haben ja... Achso,
die haben die Ausrüstung dann auch eingesammelt und alles postwenden nach Manhattan.
Ja, wie die an das Bild und an diese Notizzettel gekommen sind, ist eine gute Frage.
Besonders wenn der Bösewicht, sag ich mal, den vermeintlichen Besitzer des Artefakts oder der begehrten Trophäe umgebracht hat, dann nehme ich natürlich nur die mit und nicht wichtige Aufzeichnungen, die mir ja vielleicht hilfreich sein können.
Ja, das ist irgendwie alles nicht ganz zu Ende gedacht.
Besonders, also im ersten Step war ich halt so, what, wieso killst du für irgendeine Spinnenart? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, später erfährt man ja daraus, dass es ja eine magische oder eben übernatürliche Geschichte sein soll.
Ja.
Das wäre halt, finde ich, im Vorfeld irgendwie nachvollziehbarer dann gewesen, warum plötzlich er der Bösewicht.
Naja, so habe ich halt angenommen, dass er die Spinne verkaufen möchte, weil die halt so selten ist.
Ja, aber das macht leider keinen Sinn.
Das hatte ich anfangs auch gedacht, aber man sieht ja später, dass sie bei ihm im Terrarium lebt.
Ja, aber da weiß man ja, also zu dem Zeitpunkt, als er sie stiehlt, weiß man ja noch nicht, warum er sie stiehlt.
Ja.
Und er sagt da ja vor, dass er irgendwie so arm ist und bla. Und daher kann man ja annehmen, okay, diese Spinne ist so selten, er will die also verkaufen, um halt... Keine Ahnung.
Das würde hinhauen, wenn man für eine seltene Spinnenart, die man plötzlich entdeckt, auch wirklich viel Geld verdienen könnte. Und das ist leider nicht der Fall. Du, das zählt ja nicht mal für, vielleicht, wenn du noch irgendein krasses Säugetier findest, dann könntest du vielleicht damit noch irgendwie ein paar Euro verdienen. Aber für eine Spinne, toll, teilweise benennen, weil du darfst die Unterklassifizierung halt benennen, wie du möchtest. Und der Rest war's. Und dann stehst du halt in irgendwelchen Fachbüchern mit Millie hat entdeckt, die, was weiß ich, ich kenne nicht die ganzen, was weiß ich, die Rosetta Milionus.
Aber es geht ja auch um Schwarzmarkt und sowas. Also.
Ja, aber auch das, glaub's mir, also gerade bei Spinne ist das halt sowas von nein.
Also. Es gibt ja irgendwelche exzentrische Menschen, die ganz seltene Tiere sammeln und, wer weiß, da vielleicht.
Aber ja, es ist ja alles da ist nur Spinne einfach die falsche Spezies. Um wirklich zu sagen, klar, wow, ich krieg $1,000. Wuhu! Und das wäre schon hochgegriffen.
Cassandra versteht jedenfalls auch nicht, was das alles sollte. Und mit den Worten, ich hoffe, die Spinnen waren es wert, legt sie das Buch zurück in die Kiste. Wir sollen wissen, dass sie es ihrer Mutter übel nimmt, so unverschämt gewesen zu sein, sich von einem Unbekannten in Peru erschießen zu lassen. Wirklich egoistisch.
Ja, schlimm.
Nee, ich glaube eher, dass sie ein Problem damit hat, dass sie, während sie hochschwanger war, in einen Dschungel gegangen ist, wo sie keine medizinische Versorgung hatte und das Leben ihrer Tochter riskiert hat.
Läuft das aber nicht ungefähr auf das, was Micha sagt, ja auch indirekt irgendwie raus, so nach dem Motto, Mama, warum hast du dich deiner Passion oder deinem Hobby so sehr ergeben, dass dir das Wohl deiner Tochter scheißegal war?
Ja, nicht so ganz.
Und hatte ich eingangs ja schon auch erwähnt, dass ich das sehr seltsam finde, dass eine Hochschwangere genau das tut.
Ja.
Durch die Reshoots erfahren wir ja später, warum sie das gemacht hat. Ich weiß halt nicht, wie das im ursprünglichen Drehbuch war. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. In ihrer nächsten Schicht haben Cassandra und Ben Probleme, einen verunglückten Autofahrer namens Robert aus seinem Auto zu holen, das gefährlich eng über einer Brücke hängt. Dann zieht Ben den Mann raus, die Türe schließt sich hinter Cassandra und der Wagen stürzt mit ihr ins Wasser. Dort hat sie eine Vision von einem rauchähnlichen Spinnennetz, deren Fäden sie zu einem blauen Luftballon folgt, der zu einer Blutblase wird. Dann fällt sie durch den Vorspann von Sam Raimi's Spider-Man 1. Dazu gibt es eine Taube, ein Feuerwerk, den Buchstaben S, so ein bisschen wie auf dem Schriftzug von The Amazing Spider-Man.
Superman.
Ja, Ronny, Superman. Und plötzlich kommt sie unter der Brücke zu sich. Ben hat sie wiederbelebt, sie war ganze 3 Minuten unter Wasser. Und ich weiß schon wieder nicht, warum diese Szene ganz offensichtlich vor einem Greenscreen gedreht wurde. Wollten sie mit dieser unecht wirkenden Einstellung die Unwirklichkeit ihrer Nahtoderfahrung zeigen? Waren sie zu geizig für Dreharbeiten an echten Locations? Haben sie keine Drehgenehmigung bekommen? Passt das ursprüngliche Drehbuch nicht mehr zum geänderten Skript? Oder ist ihnen wirklich erst nach dem Dreh eingefallen, dass es eine Art von Symmetrie wäre, wenn Cassandra erst im Wasser geboren wird und dann im Wasser stirbt, bevor sie wiederbelebt wird, was dann irgendwie ihre Kräfte aktiviert? Wie? Darauf hat der Film natürlich auch wieder keine Antwort.
Spannende Frage zwischendurch. Ich weiß leider nicht, wie die Regelungen in Amerika dafür sind, aber es wäre mir neu, dass eine Rettungsmannschaft oder ein Rettungsassistent, weil was anderes ist sie ja nicht, einfach so in ein solches Auto einsteigen würden, um jemanden rauszuholen.
Naja, weil doch.
Also hier in Deutschland würdest du sagen, du gehst da nicht rein, bis die Feuerwehr da ist und das sichert, weil nein, dein eigenes Leben ist immer noch mehr als das des Patienten.
Auf dem Rettungswagen steht, glaube ich, FDNY. Das ist also ein Teil der Feuerwehr.
Okay.
Also die scheinen da irgendwie...
Das weiß ich halt nicht. Deswegen frag dich halt nur, wie das in Amerika gelöst wird mit solchen Sachen. Weil einfach... Und dann käme halt der gesunde Menschenverstand, dass man leider sagen muss, ja, wenn es aber eben nicht so sicher ist, würde kein Rettungsmensch, egal wie... So Lebensmittel sind sie nicht, sonst würden sie den Job nicht lange machen.
Ja, aber Cassandra hat ja schon die ganze Zeit gezeigt, dass sie so voll draufgängerisch ist und
ja, gut,
nicht
das,
so wirklich um ihr eigenes Wohl sich sorgt.
Okay, da hast du recht, das lässt sich so nehmen.
Ezekiel Sims ist mittlerweile ganz, ganz leicht ergraut, aber sonst nicht wesentlich gealtert, dafür, dass immerhin ganze 30 Jahre vergangen sind. Er geht in die Oper, schleppt eine Frau ab und hat dann einen Albtraum, in dem Julia, Anya und Matty in teils mehr, teils weniger comic-akkuraten Kostümen gegen ihn kämpfen, aus Gründen, die der Film schon wieder unklar lässt. Kostüme, die wir im restlichen Film auch nur noch ein weiteres Mal ganz kurz am Ende zu sehen bekommen, mit denen der Film aber natürlich jede Menge Werbung gemacht hatte. Vermutlich in der Hoffnung, Unmengen an hypothetischen Fans der dafür aber auch wieder etwas obskuren Comicfiguren in die Kinosäle locken zu können.
Sind das denn bekannte Comicfiguren?
Also bekannt ist übertrieben.
Okay. Spider-Woman ist doch bekannt.
Die andere Spider-Woman ist bekannt. Also Jessica Drew.
Ja.
Aber Julia Carpenter, die war in den 80ern mal kurz bei den West Coast Avengers. Zu dem Zeitpunkt, als die Avengers wirklich nicht Mainstream waren. Und Anya und Matty sind überhaupt nicht Mainstream. Also, ich kenne die, klar, weil ich halt auch ein Comic-Nerd bin, aber ich glaube,
der normale 0815 Standard Comic Filme gucker oder mal reingeguckt, würde das nicht wiedererkennen.
Ja, aber ich glaube auch kein einziger Fan dieser Figuren ist so ein großer Fan, dass er sagt, boah, die ist jetzt in einem Madame Web Film, den gucke ich jetzt.
Also Madame Web kannte ich halt wenig, nur aus den damaligen Spider-Man Comic Verfilmungen, also in Comic.
Du meinst die Zeichentrickserie aus den 90ern?
Ja, genau. Weil sie da, glaube ich, 2 oder 3 Auftritte hat. Daher kannte ich den Namen Madame Web. Da gibt's, glaube ich, eine Doppelfolge oder so. Also da taucht sie halt ein, zweimal auf. Oder 3?
Glaube sogar mehr. Also irgendwie fast noch mehr Auftritte als in den Comics bis dahin.
Okay.
Zurück zu Ezekiels Traum. In diesem Traum hat er lange, weiße Haare. Was gemessen an seinem kaum sichtbaren Altern seit 1973, also ungefähr in 80 Jahren sein dürfte. Allerdings altern die drei Mädels zwischen 2003 und dieser ominösen Zukunft kein bisschen. Auch dafür keinerlei Erklärung. Als er aufwacht, schildert er der namenlosen Dame an seiner Seite, das sei gar kein Traum gewesen, sondern eine Vision der Zukunft. Sein Fluch. Und jetzt müssen wir mitdenken. Denn der Film verrät nie konkret, welche Kräfte ihm die Spinne eigentlich gegeben hat. Er scheint eigentlich bloß dieselben Fähigkeiten zu haben wie Spider-Man. Was neben dem weißen Haar so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit mit seinem Namensvetter aus den Comics ist. Allerdings implizieren seine Spider-Man-Kräfte, dass Peter eines Tages von derselben Art Spinne gebissen werden wird. Vielleicht von dem Exemplar, das Ezekiel 2003 in einem Terrarium in seinem Penthouse hält. Dieselbe peruanische Spinnenart wie das Tier, das 1973 auch Cassandras Mutter gebissen hatte. Vielleicht sogar exakt die Spinne, die Ezekiel ihr gestohlen hatte.
Okay, wie alt ist die Spinne dann, wenn sie Peter beißt?
Schwer zu sagen, aber die älteste bekannte Spinne der Welt wurde im Alter von 43 Jahren durch eine Wespe getötet und hätte theoretisch sogar noch älter werden können.
Oh.
Das wäre also alles erklärbar.
Okay.
Zu schade, dass der Film uns nichts erklärt.
Aber in der Gefangenschaft eher selten, ne?
Naja, in der Gefangenschaft haben die ja mehr Zugriff auf medizinische Versorgung und haben keine natürlichen Feinde, also würden sie wahrscheinlich noch älter werden als in der Natur.
Ja.
Okay, aber ich hätte nicht gedacht, dass eine Spinne 43 Jahre alt geworden ist.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja. Aber immerhin, aus all diesen Informationen können wir zumindest spekulieren, dass Spider-Mans Spinnensinn eine extrem kurzfristige Form der Präkognition ist. Dass Madame Web von derselben Spinnenart keine Spider-Man-Kräfte, aber dafür eine deutlich weiterreichende Sicht der Zukunft bekommen hat und dass Ezekiel irgendwie beides auf einmal bekam. Und dass er dann ab 1973 seine Visionen der Zukunft nutzte, um in Casinos oder am Aktienmarkt reich zu werden. Visionen der Zukunft, die sich aber eben auch auf seine Träume auswirken, und darin sieht er immer wieder seinen Tod und darin haben seine drei Mörderinnen immer dieselben Gesichter. Also plant er, sie zu finden, ihnen zuvorzukommen und das Trio zu töten, bevor sie dasselbe mit ihm machen können. Zumindest den Teil erklärt er der Frau in seinem Bett.
Ist das nicht der Plot von, oh, wie heißt er hier, ach, mit Scientology, Tom Cruise, Minority Report quasi? Ich töte sie, bevor sie den Mord begehen können.
Ja, aber es ist auch die einzige Gemeinsamkeit mit Minority Report.
Ja, das schon.
Aber zumindest den Teil erklärt er jetzt der Frau in seinem Bett. Dann spritzt er ihr ein Gift und verlangt, dass sie ihm ihr Passwort verrät, sonst gibt er ihr das Gegengift nicht. Sie arbeitet für die NSA und mit ihrem Passwort kann er auf deren Patriot Act Überwachungstechnologie zugreifen, die praktischerweise bereits bei ihm im Büro herumsteht.
Hm.
Ihre Lippen formen ein paar Worte, die es nicht in die Tonspur geschafft haben. Dann wechselt der Film zu einer anderen Kameraeinstellung, sodass wir ihren Mund nicht mehr sehen können. Ausschließlich aus der Nachvertonung erfahren wir ihr Passwort, auch das ein Indiz dafür, dass die Szene eigentlich einen völlig anderen Inhalt hatte. Er gibt ihr daraufhin kein Gegengift, sondern lässt sie sterben, ohne das Passwort zu überprüfen. Wenn sie ihm jetzt ein falsches genannt hätte, dann wäre der Film an dieser Stelle jetzt vorbei. Schade.
Ja klar, und deine ganze tolle Ausrüstung, die du dir gekauft hast, wäre für ein A.
Ja.
Ja.
Falls das Passwort übrigens irgendein Easter Egg sein sollte, dann weiß ich nicht, worauf es anspielt. Das Internet war auch nicht sehr ergiebig, das gab bloß immer wieder dieselbe Filmrezension von Madame Web als Treffer und sonst nur Tweets und Online-Shop-Seiten, die überhaupt nichts damit zu tun haben, in denen der Buchstaben-Zahlendurchfall auch gar nicht auftaucht. Also Google ist echt kaputt. Falls ihr da draußen eine logische Erklärung für das Passwort habt, dann meldet euch doch bitte. Das würde mich jetzt echt interessieren.
Ich hab sie. Der Lehrling sollte sich eins überlegen. Und er hat einfach einen Passwortgenerator benutzt.
Unbefriedigend. Aber zumindest eine Erklärung.
Ich habe nie gesagt, dass es dich befriedigen wird.
Ja. Cassandra ist in der nächsten Szene zusammen mit Ben bei einer Feier. Am Grill im Garten steht Mike Epps, bekannt aus mehreren Friday- und Resident Evil-Filmen. Er spielt einen Kollegen der beiden namens O'Neill, aber das ist eigentlich egal, er hat in diesem Film keine besonders große Halbwertszeit. Sie möchte gerne ein Bier haben, Ben gibt ihr die immer wieder ungern gesehene As You Already Know-Exposition und erklärt, dass sie so kurz nach einer Wiederbelebung keinen Alkohol trinken darf. Höre ich zum ersten Mal von und sie macht es einfach trotzdem. Weiter geht es im Inneren, die Party ist Mary Parkers Babyshower. Mary ist Bens Schwägerin. Ihr Mann, also sein Bruder Richard, ist gerade in Mumbai oder Shanghai, das weiß sie gar nicht so genau. Wir erfahren nur, sie bekommt einen Jungen. Mary wird gespielt von Emma Roberts aus Nancy Drew, Scream 4 und Scream Queens. Sie ist die Tochter von Eric Roberts aus dem amerikanischen Doctor Who Fernsehfilm, was sie gleichzeitig zur Nichte von Julia Roberts macht.
Oh.
Und sie ist an diesem Film genauso verschwendet wie alle anderen im Cast. Weil diese Feier der ausnahmslos beste Anlass für diese Anekdote ist, erzählt Cassandra der schwangeren Frau, dass ihre eigene Mutter bei der Geburt gestorben ist. Keine Pointe.
Ja gut, die Pointe ist, vielleicht fragt ihr nicht nach den Eltern von anderen Leuten, wenn sie offensichtlich nicht darüber erzählen wollen.
Das hätte ich jetzt genauso auch interpretiert. Das geht ja genauso, wenn man mich dazu über meinen Erzeuger ausfragt und sagt, oh, aber kannst du nur? Und dann sage ich, ja, wenn du fragst, dann kriegst du eine blöde Antwort dazu. Oder du kriegst die Wahrheit und dann fragst du dich, ob es das wert war.
Ja. Also die hat mehrmals gesagt, sie will nicht darüber reden und die haben sie gedrängt und dann hat sie das denen erzählt und alle so, ups.
Wie war das? Ein Nein ist ein Nein, ne? Man sollte es manchmal einfach akzeptieren in vielerlei Hinsicht.
Ich finde jedenfalls nicht, dass die Szene Cassandra uns gegenüber jetzt irgendwie sympathischer machen würde.
Das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn der Sache.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es so dieser Versuch, wir wollen sie familiär machen oder halt dieses, oh, sie könnte ja in die Zukunft gucken. Weil es gibt da ja dann auch diesen Flashback-Moment irgendwie. Vielleicht war das gedacht nach dem Motto so, ha, sie kann den Namen erraten und errät den richtigen. Das hätte ich erwartet.
Also, ja, aber das passiert ja nicht.
Genau, damit habe ich auch gerechnet, ja. Mhm.
Genau, das passiert nicht. Ich hätte damit gesagt, dass sie sagt, okay, der heißt, ne, hau den Namen raus und dann die Mama irgendwie so, oh, ja, richtig, genau den wollten wir nehmen, so nach dem Motto.
Mhm.
Das wäre cool gewesen, aber das, was daraus kam, war halt so ein, ja, frag mich doch nicht, wenn du es nicht wissen
willst. Ja.
Was okay ist, aber halt eigentlich nichts damit zu tun hat, also richtig.
Ja. Für alle da draußen, die den Film nicht gesehen haben, es raten jetzt alle, wie das Kind wohl heißen wird. Dann platzt ein Luftballon, wie in Cassies Vision, unter Wasser. Sie hat ein Déjà-vu, derselbe Luftballon platzt noch einmal und niemand versteht, was los ist. Nicht mal sie selbst, aber am wenigsten das Publikum im Kino. Und dann müssen sie, Ben und O'Neill, aber auch schon wieder los. Eine Feuerwerksfabrik brennt. Und sie hat schon wieder eine Vorahnung. Sie sieht O'Neill sterben. In ihrer Vision ist sie unfähig, ihn wiederzubeleben. Er schlägt ihre Warnung aus, fährt los und sein Wagen wird nach 20 Metern von einem Truck gerammt. Die zersprungene Windschutzscheibe sieht aus wie ein Spinnennetz. Huhuhuhu. Und Cassandra schafft es nicht mehr, ihn wiederzubeleben, wie in ihrer Vision vor 40 Sekunden. Ende von Mike Epps in diesem Film. Ben versucht, Cassandra zu beruhigen. Und Sims spricht mit einer Assistentin, die hier die Oracle oder Felicity Smoke-Rolle hat und genau so vor einem Dutzend Monitoren sitzt. Damit sucht sie nach den drei Frauen aus seinem Traum. Gut, dass die Frau aus der Oper ihm ohne zu zögern das richtige Passwort gegeben hat, sonst hätte er den ganzen Klumpatsch hier ganz umsonst aufgebaut. Diese Assistentin heißt übrigens Amaria. Aber diesen Namen lernen wir ausschließlich aus den Untertiteln. Ausgesprochen wird er im ganzen Film nicht.
Ich wollte gerade sagen, auch übrigens phänomenal, dass man aus einer kurzen Vision, wo er drei Personen mit Masken gesehen hat, ich eine so genaue Beschreibung geben kann, dass eine Gesichtserkennungssoftware gestartet werden kann. Mhm. Wow. Also,
die Technik hätte ich auch gerne.
Ja, ich glaube, dass jeder Geheimdienst dieser Welt eine nur halb so gute Technologie gerne hätte.
Ja.
Ja.
Ja, also wenn er irgendwo mal Namensschilder oder Namen irgendwo gesehen hätte von den drei, dann könnte man das ja noch irgendwo, ja, aber so kommt ihr so, wow, also er ist allmächtig, er hat jede Menge Kohle, er hat total krassen geheimen Scheiß, den er einfach benutzen kann und scheinbar auch noch kriminelle Kontakte, die da auch einfach mitmachen und sucht einfach irgendwo drei Leute. Okay, und du hast Angst, dass die dich irgendwann töten. Du könntest so viel mehr machen, dass diese drei niemals an dich rankämen könnten, selbst wenn sie, weiß ich, Gott hinter sich hätten.
Ja, vor allem, also er sagt, er hat ihre Gesichter so oft in seinem Traum gesehen. Aber in dem Traum, den wir davor vorher gesehen haben, haben sie ja ihre Kostüme an.
Ja, genau.
Das ist also, halt so.
Und sie sind älter.
Ja.
Ja.
Vielleicht ist Amaria aber einfach nur die beste Phantombildzeichnerin der Welt.
Ja, bestimmt. Wir erfahren überhaupt gar nichts über sie, oder?
Nö.
Nee.
Also was, warum sie da ist, warum
sie wird bezahlt. Sie nicht, mehr erfahren wir nicht.
Genau, und wir wissen ja auch gar nicht, was ihr Background so ein bisschen ist. Also, dass man sagt, okay, wenn man sagt so, ja, und das ist hier meine übrigens ehemalige Geheimagentin.
Dann hätte sie doch selbst ein Passwort. Dann bräuchten sie doch nicht das von der Frau aus der Oper.
Ja gut, das wurde ja geändert, nachdem sie entlassen wurde. Das ist ja, das wäre noch okay, aber eben dieses, wer ist denn das? Irgendein Hacker, irgendein Informanten, eine, die ganz gut ist mit Gesichtserkennungssoftware, keine Ahnung, ist Privatdetektivin. Und,
ja. Sie kann alles ein bisschen.
Ja, und es erklärt sich halt gar nicht, warum. Also es muss ja auch nicht alles komplett erklärbar sein, aber so dieses, hier, das ist so wie in am Anfang in Rollenspielrunden hier, ich habe den NPC, der euch alle Fragen beantworten kann. Ja, cool. Wir müssen also nur die richtigen Fragen stellen, danke.
Ja. Gespielt wird sie übrigens von Sasha Mamet aus Mad Men, Girls und Parenthood. Sie ist die Tochter von Regisseur und Drehbuchautor David Mamet und Schauspielerin Lindsay Krause, unter anderem Professor Walsh aus der vierten Staffel von Buffy. Und nur falls sich jetzt irgendwer von euch die Frage stellt, ob Amaria eine Comicvorlage hat, natürlich nicht. In den Marvel Comics gibt es niemanden mit diesem Namen, erst recht nicht in den Spider-Man Comics, weil für alle anderen hat Sony ja gar nicht die Rechte. Die einzige Person, die halbwegs in die Nähe dieser Buchstabenkombination kommt, ist Anna Maria Marconi, die 1,19 Meter große Ex-Freundin von Dr. Octopus. Eine Hackerin ist die allerdings nicht, mit Ezekiel hat sie auch nichts zu tun und ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie merkwürdig.
Ist ja immer, muss man ja nicht unbedingt eine bekannte Person da hinsetzen, oder?
Ich weiß halt nicht, was das alles soll.
Ja.
Wenn es jetzt wenigstens ein Comic-Ebenbild gäbe, dann könnte man ja noch sagen, okay, sie haben versucht, die hier einzubauen, aber so ist das halt einfach nur sinnlos.
Ja, da hast du recht.
Sie hat kurz Bedenken, dass er drei Teenager töten will, aber er erinnert sie daran, wie viel Geld er ihr bezahlt und sie ist still. Und wie gesagt, das ist die einzige Erklärung dafür, warum sie für ihn arbeitet. Wie er sie kennengelernt hat, wie oder wo er das Equipment besorgt hat oder was sie sonst so macht, darauf verschwindet der Film keine einzige Sekunde.
Ja, oder eben halt, wie du ja gerade dann auch wunderbar sagst, einfach eine kaltherzige Söldnerin ist, aber die würde nicht nachfragen und sagen, oh, ich habe gerade Bedenken, sondern die wusste von vornherein, worauf sie sich einlässt und hat ja gesagt.
Das ist fast so, als ob dieser Film nichts zu Ende gedacht hätte.
Ja. Das sollen wir. Das ist das Geheimnis der in die Zukunft schauenden.
Cassandra geht zu ihrer Ärztin, die ihre Visionen weder erklären kann, noch sonderlich ernst nimmt. Also geht sie wieder nach Hause und sieht sich A Christmas Carol an, weil da der Ghost of Christmas Future auftaucht und das eine unsubtile Anspielung auf ihre eigenen Visionen der Zukunft ist. Nein, der Rest des Films sieht nicht sonderlich weihnachtlich aus. Und weil Cassandra noch nicht unsympathisch genug rüberkommt, identifiziert sie sich mit dem zu diesem Zeitpunkt des Films ungeläuterten Ebenezer Scrooge, dem sie jetzt laut verrät, dass man die Zukunft sowieso nicht ändern kann, bevor sie den Fernseher ausschaltet. In dem Moment knallt eine Taube gegen ihr Fenster und hinterlässt ein weiteres spinnennetzförmiges Splittermuster. Sie öffnet das Fenster, die Taube verschwindet, es ist wieder ein paar Sekunden früher und der Fernseher läuft noch. Sie sagt laut, dass sich nichts ändern wird, und dann lässt sie das Fenster offen und die Taube stirbt nicht.
Ja, besonders, dass Tauben ja auch ganz einfach so reinfliegen bei dir.
Dafür hast du doch normalerweise diese schwarzen Silhouetten an den Glasscheiben, damit genau das nicht passiert, oder?
Wenn überhaupt. Da reden wir von Hochhäusern. Und wenn du bei ihr rausguckst, ist sie halt vielleicht im vierten Stock. Mhm. Das würdest du vielleicht bei ganz hohen Gebäuden tun. Und selbst da machst du es in der Regel nicht. Mhm. Sondern nur, wenn du breite, und das kommt nicht auf die Höhe an, sondern auch breite, weite Fensterfronten hat. Weil dann denkt das Tier oder dann sieht es halt das nicht als Hindernis. Aber bei einem Fenster, wo übrigens auch noch Gardinen rechts und links hängen, ist das ein viel zu schmaler Durchgang, als dass eine Taube, wo hinter ein dunkles Zimmer ist, einfach mal reinfliegen würde, weil macht man ja. Hm. Also nein.
Diese ganze Taubenszene ist einfach nur ein sehr, sehr plumper Versuch, uns zu zeigen, dass sie Vorahnungen hat und dass sie die Zukunft ändern kann. Daraus könnte man jetzt einen interessanten Psychothriller nach Art von Final Destination machen, aber das hat S.J. Clarkson oder wer immer ihr in die Produktion reingeredet hat, überhaupt nicht vor. Eigentlich würde ich jetzt wieder auf Avi Arad tippen, aber der war diesmal gar nicht an der Produktion beteiligt. Das hat Lorenzo di Bonaventura ganz alleine gemacht. Der ist sonst hauptsächlich für Transformers und G.I. Joe-Filme bekannt, aber auch Stardust geht irgendwie auf seine Kappe, genau wie die beiden Verfilmungen des Comics Red. Davon haben Dennis und ich mal den ersten besprochen. Da hatte sich die Bonaventura auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, aber es war kein Totalausfall wie das.
Ist Red dieser mit Vin Diesel gewesen?
Nee, Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren,
ach, mit Morgan diesen Freeman, Agenten, ne?
Mit diesen gealterten Agenten im Ruhestand,
genau. Ja, okay, nee, dann weiß ich wer. Ja, ja, alles gut.
Ja.
Ich verwechsel den immer mit dem anderen, weil es gab ja irgendwie zwei mit so älteren.
The Expendables?
Expendables, genau.
Ah ja, das ist das, der mit,
ja, mit Sylvester Stallone.
Ja. Weiter geht's am Great Central Terminal. Cassandra läuft auf dem Weg zu O'Neills Beerdigung außerhalb von New York etwas planlos durch den Bahnhof. Im Hintergrund sind mindestens zwei der drei zukünftigen Spider-Women zu sehen. Das Ganze wird beobachtet von Oracle, die mittlerweile sogar schon weiß, wie die drei jungen Frauen heißen. Sie erstattet Ezekiel Bericht. Beide sind sich einig, dass es kein Zufall ist, dass alle drei am selben Ort sind. Warum das kein Zufall ist, geschweige denn, was das alles bedeutet, das wissen sie genauso wenig wie wir. Cass steigt in einen Zug, der fährt los, es quietscht, ihr Gegenüber sagt, New York City is a whole new level of crazy these days, und dann springt sie wieder ein paar Sekunden zurück. Bevor diese Vision auch nur eintreffen kann, hat sie dann aber auch schon gleich die nächste. Darin tötet Ezekiel Anya Corazon. Der Zug fährt wieder los, es quietscht schon wieder und noch einmal springt der Film zurück zum Bahnhof. Julia steigt ein. Eine weitere Vision und darin tötet Ezekiel dann auch sie. Cassandra bleibt sitzen, hat noch eine Vision und diesmal tötet Ezekiel Matty. Warum hier Vision auf Vision auf Vision folgt und Cassandra nicht einfach alle drei Tode auf einmal sieht, keine Ahnung.
Ja, besonders, man ist ja irgendwann auch einfach verwirrt. Okay, was davon soll jetzt Vision oder auch Realität sein? Vielleicht war das das Ziel.
Ja. Sie fragt sich, ob diese ganze Reihe an Visionen genauso zutreffend wird wie der Luftballon oder O'Neills Unfall. Eine Dame fragt sie, ob alles okay ist. Und bevor der Zug überhaupt losfährt, sagt der Typ ihr gegenüber schon wieder, New York City is a whole new level of crazy these days. Was sich halt nicht mal mit ihrer Vision deckt. Dort war der Zug erst losgefahren, bevor er das gesagt hat. Aber er spielt auch eine PSP, die 2003 noch gar nicht raus war, vor allem nicht in den USA. Dann steigt Matty ein, Cassandra springt auf, herrscht die drei Mädels extrem unsanft an, sie sollen aussteigen, wenn sie nicht sterben wollen, und dann jagt sie alle drei zurück auf den Bahnsteig, unter anderem indem sie Matty das Skateboard wegnimmt.
Ja, das habe ich, die Szene fand ich auch völlig, also nicht nur völlig unrealistisch, sondern auch völlig Banane.
Mhm. Das Trio reagiert genauso verständnislos wie wir und der Zug fährt ohne die vier los. Dann sieht Cassandra Ezekiel im Fahrzeuginneren und er sieht sie, nicht dass er wüsste, mit wem er es zu tun hat. Sie weigert sich, Matty ihr Skateboard wiederzugeben, aber bevor irgendwer irgendwas erklären kann, kommt Ezekiel an der Decke entlang auf sie zugekrabbelt. Wann, wo und wie er den Zug in den paar Sekunden verlassen und sich dann auch noch umgezogen hat, keine Ahnung. Na, er trägt jetzt
hier. Falsches Universum, falscher Comic.
Ja. Nein, er trägt jetzt das Spider-Man-Kostüm von Miles Morales mit rotem Netz auf schwarzem Hintergrund. Warum er das tut und warum Spider-Man eines Tages eine Palette-Swapped-Version von genau diesem Kostüm haben wird, auch das erklärt der Film in der gesamten Laufzeit nicht. In den Comics hat er kein Superheldenkostüm. Da ist er die ganze Zeit im Anzug und barfuß unterwegs und klebt dann halt so irgendwie an Häusern.
Ja, und was würdest du übrigens tun, wenn du in der Bahn sitzt und jemand mit deinem Skateboard einfach rausgeht?
Also nicht ich würde nur, dass sofort du mein Spider-Man-Kostüm anziehen.
Ja, du würdest wahrscheinlich auch nach Hilfe rufen oder Polizei, aber die tun gar nichts, die drei Mädels.
Ja, die Polizei kommt ja jetzt trotzdem.
Ja, genau. Und das macht gar keinen Sinn.
Ja, doch, die eine ruft ja die Polizei und sagt, dass sie, oder sie ruft laut, dass sie entführt werden.
Ja, aber und so schnell, so viele Polizeibeamte da vor Ort, das ist auch irgendwie merkwürdig.
Auch da würde sich, glaube ich, jeder New Yorker drüber freuen, wenn das so wäre.
Ja. Also ich weiß, dass ich in London diese wunderschöne Erfahrung hatte, mal die Polizei rufen musste. Und da musste ich 20 Minuten darauf warten, dass da jemand gekommen ist. Also, naja.
Ja, und in Köln ist das halt auch nicht anders und in Berlin auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, also...
Und ich glaube, selbst 2 Jahre nach 9/11 war das in New York auch nicht so.
Ja.
Ja, es kommt ja auch immer drauf an, was für, wenn du sagst, okay, ich werde hier wurde gerade überfallen oder so, ja, dann passiert da nicht mehr viel. Dann sagen die, es vorbei. Wenn du musst halt ja schon sagen, ich erinnere mich, Mann, da war ich, wie alt, da war ich noch bei meinen Eltern gelebt, da muss ich halt vielleicht so 14 gewesen sein. Da war unsere Wohnung ausgeräumt, da habe ich die Polizei sofort gerufen. Die waren dann halt 10, 12 Minuten danach da und sind dann bewaffnet reingegangen. Weil hätte ja sein können, dass Täter noch da sind.
Aber das ist ja nicht mal eine Minute.
Aber das sind 10, ich wollte gerade sagen, aber das sind 10, 12 Minuten, das ist halt nicht, ne, also selbst in einem massiven Fall, überleg mal, die sind ja nicht an der nächsten Ecke und sind sofort da.
Also sie steigt mit den drei Kids aus der Bahn aus, Ezekiel taucht auf, sie steigen in eine andere Bahn, steigen sofort wieder aus, immer noch verfolgt von ihm, und dann sind die Cops auch schon da. Also wir sprechen hier von 20, höchstens 30 Sekunden und das sind 4 oder 5 Cops oder sowas.
Ja, lassen wir daraus 2 Minuten werden. Wenn es der Sicherheitsdienst der U-Bahn wäre, dann könnte ich ja darüber noch nachdenken. Dass die dann sagen, okay, wir haben an jedem Bahnhof da halt unsere 3, 4 Leute und die sind dann halt innerhalb von ein paar Sekunden auch da, aber auch
das. Ja, aber das sind halt nicht 3, 4 Leute, das sind jetzt schon mehr. Und ja, ja. Die wollen jetzt Cassandra festnehmen, dazu kommen sie aber nicht, weil Ezekiel die Cops angreift und auf die Gleise zieht. Die 4 Hauptrollen rennen die Treppen hoch und plötzlich materialisieren sich noch mehr Cops aus dem Nichts, damit Ezekiel ein paar Sekunden länger abgelenkt ist.
Ja, besonders, warum greift er die Cops an? Die wollen ja nichts, also die Cops müssten ja theoretisch gar nichts von ihm wollen.
Einfach nur, um zu zeigen, wie böse er ist, damit wir das jetzt auch verstehen.
Ach so, ja.
Beim Hochrennen der Treppen muss Sydney Sweeney der Kamera übrigens für ein paar Frames ihr Höschen zeigen. Entweder legt S.J. Clarkson deutlich weniger Wert auf Female Gaze als Wonder Womans Regisseurin Patty Jenkins, oder dieser Take stammt aus Reshoots mit einem anderen Regisseur. Aber egal, was von beidem es war, keines dieser Szenarios ist weniger haarsträubend als das andere.
Ich wollte gerade sagen, wie du jetzt das sagst, ja, ich fand das auch, wo ich dachte so, okay, das ist völlig unnötig.
Ja.
Ja.
Es hat null Effekt für den Film, null Hintergrund, sondern nur, wie du schon sagst, oh, Sex sells oder was?
Ja,
und wir haben es mit einer Regisseurin zu tun. Es ist jetzt noch nicht mal so, dass hier irgendwie so ein sabbernder Michael Bay oder sowas sitzt. Das ist nicht erklärbar.
Ja, und wir ja auch nochmal, wenn wir bedenken, wie in Hollywood und Co. ja sowieso das Gesamtthema schon seit Jahren immer wieder hochkocht.
Und dann noch dazu,
dass man sich halt sagt, wenn es halt einen Sinn hätte und man sagen würde, das ist sowieso irgendwie schon ein immer erotisch angehauchter Film, dann wäre das ja was ganz anderes. Aber ist es ja gar nicht.
Ja.
Vielleicht ist dieser Panty-Shot ja genauso Foreshadowing wie Onkel Ben. Na, und da kommt halt einfach nie ein Payoff.
Also mich hat es sehr aufgeregt, weil die Schauspielerin, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber die Rolle, die sie spielt, ist ja auf jeden Fall noch minderjährig.
Ja, ich glaube, die Schauspielerin genau, das ist wäre über der 20, nächste Punkt. Aber...
Ja, ja, das war echt so...
Es ist ja, wie Millie schon sagt, es geht darum, dass der Charakter, den sie darstellt, ja, glaube ich, 17 sein soll. Ja. Und das finde ich dann halt auch so, Leute, gerade ihr in Amerika, die euch immer über jeden Scheiß, über so, gerade in diesem Bereich so massiv aufregt, ja, warum? Und es ist halt, es hat keinen Belang für diesen Film.
Ja.
Ja. Aber seien wir fair, nichts in diesem Film hat irgendeinen Belang für irgendetwas anderes in diesem Film. Da passieren einfach nur random Dinge, Sachen explodieren und dann ist der Film irgendwann vorbei.
Du meinst, ich habe den falschen Madame Web runtergeladen, ja?
Oben angekommen stiehlt Cassandra ein Taxi und fährt los, die drei Teenager auf dem Rücksitz. Dann stellt sie sich vor und die drei antworten. Julia bedankt sich dafür, dass Cassie sie beschützt und Cassie sagt, das hat sie gar nicht vor. Sie will die drei einfach zu ihren Eltern bringen und sich dann wieder verpissen. Aber was für ein Zufall, die Eltern sind heute allesamt nicht in der Stadt. Sowas. Aus dem Radio erfahren die vier jetzt schon, dass Cassandra seit einigen Sekunden polizeilich gesucht wird, weil sie angeblich die drei Mädels entführt hat.
Ja.
Niemand erwähnt den Mann im Miles Morales Cosplay, obwohl Sims Assistentin jeden einzelnen Kubik-Pikometer der ganzen Stadt über die omnipräsenten 8K-Sicherheitskameras der unterschiedlichsten Security-Firmen beobachten kann, gibt es keinerlei Aufnahmen von seinem Angriff auf die Polizei, was sie ja entlasten würde. Matty sagt, dass ihr Onkel Jonah ihnen helfen kann, aber Cassandra nimmt ihr das Handy weg und wirft es aus dem Fenster, bevor sie Jameson in diesen Film hereinziehen könnte. Und ich verstehe und begrüße ja, dass Sony 2023 keinen Film ohne schwarze Hauptrollen drehen wollte, obwohl die vier Ladies in den Comics allesamt weiß sind. Einfach eine von ihnen colorblind mit Celeste O'Connor zu besetzen, ist an sich eine gute Lösung. Und das nicht mit der Latina Anya Corazon zu machen, verstehe ich auch. Aber ist es nicht trotzdem völlig widersprüchlich, das ausgerechnet mit Matty zu machen, wenn sie dann die Verwandtschaft mit J. Jonah Jameson beibehalten, den Sony seit 2002 konsequent mit dem sehr weißen J.K. Simmons besetzt? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, die Rollen von Celeste O'Connor und Sydney Sweeney zu tauschen? Sweeney hätte dann die weiße Nichte von Jameson gespielt und O'Connor die Stieftochter der Patientin im Rettungswagen am Anfang des Films. Es ist fast so, als hätte irgendwer bei der Produktion des Films ausschließlich die am wenigsten logischen Entscheidungen getroffen, die möglich waren, und danach hat dann niemand widersprochen. So auch die nächste Plotentwicklung. Die Überlegung, wo sie jetzt hin sollen. Vielleicht die nächste Polizeistation, um das Missverständnis aufzuklären und die Mädels selbst erklären zu lassen, dass Cassandra sie gar nicht entführt, sondern vor dem Cop-Killer am Bahnhof gerettet hat? Nee, kommt gar nicht in Frage.
Oder alternativ, was weiß ich, ein abgelegenes Lagerhalle, also irgendwas, wo man sagt, okay, da bin ich nicht unter vielen Leuten.
Na, das machen sie ja jetzt. Sie fahren ja jetzt in irgendeinen Wald in New Jersey.
Stimmt, war das? Ich dachte, die sind dann gleich im Diner gewesen.
Nee, sie fahren erst mitten in den Wald.
Genau.
Ah, okay, dann ja, sorry.
Nee, ist ja nicht schlimm.
Und die sind ja so lange unterwegs in diesem Taxi.
Ja, von Manhattan nach New Jersey, das dauert jetzt nicht so lange. Aber danach ist halt trotzdem schon dunkel.
Ja, und sie haben ja so großen Hunger, weil sie noch nie im Leben was gegessen haben.
Wie Katzen.
Ja.
Ja.
Außerdem erinnern sich jetzt alle drei Mädels aus heiterem Himmel daran, alle gleichzeitig, dass sie Cassandra schon kennen. Julia kennt sie aus dem Krankenhaus, Anya kennt sie, weil sie zufällig im selben Gebäude wohnen, und Matty glaubt erst kurz, sie kennt Cassandra gar nicht, aber die erinnert sich an den beinahe Zusammenstoß mit dem Krankenwagen vorhin. Und dann erklärt sie den dreien, dass sie die Zukunft sehen kann. Matty lacht und wirft einen Stein nach Cassandra, um zu beweisen, dass sie das nicht vorhersehen konnte. Und Cassandra versucht es nicht weiter zu erklären. Das glaubt ihr sowieso niemand.
Siehst du, ich glaube, da war ich dann geistig schon so abwesend.
Vielleicht hast du das Drehbuch dieses Films geschrieben.
Ja, das bezweifle ich. Ich würfel besser bei solchen Entscheidungen.
Naja, Cassandra sagt, sie will das alles gar nicht, aber sie hat den dreien jetzt das Leben gerettet, also gern geschehen. Wie das funktioniert, weiß niemand. Wie sie die Visionen gezielt auslösen kann, weiß auch niemand. Die drei überlegen stattdessen, was es mit dem Typen im Kostüm auf sich haben könnte Und Julia sagt, er war eine Art Spider-Person. Hahaha, hm. Ha, ha. Ich weiß nicht, sollen wir hier lachen?
Nee.
A person of spider?
Cassandra will die drei jetzt im Wald zurücklassen und Recherchen anstellen. Welche Recherchen, das sagt sie nicht. Julia will nicht allein im Wald bleiben, Matty will Sandwiches haben und Cassandra sagt nur, die drei sollen ihr 3 Stunden geben und in der Zeit nichts Dummes tun. So viel verlangt. Sie fährt davon, die drei beginnen zu streiten und aus dem Nichts erwähnt Julia, dass sie Taekwondo kann. Was aber auch nicht relevant wird im restlichen Film. Wieder in Manhattan entfernt Cassandra jetzt die Nummernschilder vom Taxi, lässt sie aber direkt neben dem Wagen auf dem Boden liegen. Geschickt, das ist gleich viel auffälliger.
Ja, vor allem die Nummern von diesen Taxen stehen halt in verschiedenen Positionen drauf.
Ja.
Das heißt, es bringt überhaupt nichts, die abzumachen.
Nur das Nummernschild abzumachen und die andere Nummer dran zu lassen. Ja, ja, ja. Abgesehen davon, wenn ein Taxi kein Nummernschild hat, dann ist das doch erst recht auffällig.
Ja. Das auch. Und die meisten haben ja auch trotzdem auch noch so eine Tracking-Einheiten mittlerweile drin. Ach nee, 2003 vielleicht noch nicht. Okay.
Nee, aber also ohne Kennzeichen, die waren auf jeden Fall an etlichen Teilen von dem Wagen mit Nummern versehen.
Ja,
also
wie in Deutschland ja auch. Du hast ja nicht nur das Auto hat die Zeichen, aber du als Taxi hast ja auch nochmal deine Nummer, mindestens in der Rückscheibe ist deine Nummer mit drin und so weiter und so fort. Also du musst dich ja nicht nur als Autofahrer identifizieren, sondern eben auch als Taxifahrer und damit eindeutig zuordnbar bei sein.
Und man sieht die Nummer in diesem Film, an diesem Auto. Und selbst wenn man das nicht täte, sie lässt das Nummernschild sowieso direkt daneben liegen. Also das.
Ja.
Sie klettert dann über die Feuertreppe direkt in ihr Haus, öffnet erst ihre Wohnung und dann die Kiste von ihrer Mutter. Und dann blättert sie wieder die Notizen durch, nicht zum ersten Mal. Und jetzt bleibt sie zum ersten Mal an diesen Spider-People hängen, die ihre Mutter im Tagebuch beschrieben hat. Las Arañas. Sie haben ihre Kräfte von Spinnengift, sind besonders stark, schnell und können gut klettern. Cassie überlegt, Mensch, das ist ja wie der Typ von der Decke in der U-Bahn-Station. Das muss also einer von diesen Las Arañas sein. Woher ihre Mutter das alles über Las Arañas wusste, warum außer ihr noch nie jemand von ihnen gehört hat, das sind schon wieder Fragen, die der Film nie beantwortet. Cass versucht jetzt, die Wand ihres Apartments hochzuklettern, wie Tobey Maguire in der Gasse im ersten Spider-Man-Film. Sie hat allerdings weniger Erfolg als er.
Das fand ich so süß.
Ich wollte sagen, das fand ich noch witzig.
Ja, sie hat Charisma und das lässt die Szene ein bisschen funktionieren.
Das war echt süß. Also, wir reden da nie wieder drüber. Und nein, das ist nichts passiert.
Genau, es hat niemand gesehen, es gab's nicht.
Genau. Das war sehr, sehr sympathisch von ihr.
Ja.
Dann geht sie wieder zurück zur Kiste und ihr fällt ein weiteres Foto ihrer Mutter in die Hände und auf dem ist dann auch Ezekiel abgebildet, dessen Vorname praktischerweise auf der Rückseite des Bildes geschrieben steht. Jetzt erkennt sie sein Gesicht vom Bahnhof wieder und steht auf. Recherche beendet. Die drei Kids im Wald streiten. Matty will nicht mehr länger hier.
Ach ja, übrigens ohne Supercomputer und Söldnerin.
Ja, 2003 gab's noch kein Internet.
Ach so, echt?
Natürlich gab's da schon Internet, aber es... Ich weiß nicht, der Film ist unlogisch.
Ja.
Ich muss mal recherchieren. Also lasse ich euch jetzt hier im Wald und suche in der Truhe von meiner Mutter irgendwelche alten Fotos durch. Und dann hat sie Glück und findet zufällig ein Foto, auf dem der Typ aus dem Bahnhof zu sehen ist. Sie erfährt darüber seinen Namen und sonst gar nichts. Und dann erklärt sie die Recherche für beendet und fährt zurück in den Wald.
Hä? Ja, völlig logisch. Erinnert mich so an die eine oder andere Rollenspielrunde. Wir haben eine Info, wir wissen, dass es der Prinz war. Echt? Cool.
Ich meine, warum hat sie die Kids dann einfach nicht mitgenommen? Also, egal.
Hallo, es sind Kids.
Ja. Die streiten in der Zwischenzeit. Matty will nicht mehr länger im Wald bleiben. Sie ist gleichzeitig das Hashtag Urban Kid mit Skateboard und Hip-Hop-Klamotten und das reiche Kind von reichen Eltern. Mit ihrem üppigen Taschengeld will sie was im nächsten Diner essen, das die drei auf dem Weg hierher auch gesehen haben. Anja will mitkommen, Julia muss erst überredet werden, willigt dann aber ein. Ihr Lagerfeuer lassen sie einfach brennen.
Das geht von alleine aus.
Sie sind nicht die mit der Vision der Zukunft. Das ist die andere.
Was soll da schon passieren bei ein bisschen Feuer?
Mhm, im Wald, ja.
Ja, genau, im Wald. Da sind nur Bäume.
Mhm. Auf dem Weg zum Diner verlaufen sie sich erst, finden es dann aber doch noch, weil es die gesamte Umgebung mit Musik beschallt. Anja will, dass sie nicht auffallen und dass Matti niemandem in die Augen sieht. Aber Matti ist zu beschäftigt damit, an Kirschkuchen zu denken. Sie setzen sich an die Theke, bekommen Speisekarten, Schnitt und sie bekommen bereits ihr Essen. Anja will direkt wieder gehen, ohne dass Matti den Kirschkuchen essen kann. Ein paar Jungs sehen zu ihnen hinüber und Julia lächelt verlegen. Matti will mit den Jungs reden, Julia traut sich nicht. Und Matti steht auf, richtet Julias Rock und knotet ihr Top zusammen, sodass alle ihren Bauchnabel sehen können. Damit fallen sie jetzt so auf, dass ein Typ, der die drei in der Zeitung gesehen hat, zum nächsten Münzfernsprecher geht und die Cops anruft.
In der Zeitung?
Ja, übrigens im Daily Bugle.
Ja, die Zeitung, die vor 2 Stunden gedruckt wurde.
Nachdem sie vor 3 Stunden entführt wurden.
Mhm. Mindestens.
Ja.
Weil beim Daily Bugle arbeitet Madame Web 2.0. Die hat das alles schon vorhergesehen und dafür auch schon mal passende Literatur bereitgestellt.
Ja. Dieser Typ ruft jedenfalls jetzt die Polizei an, in New Jersey. Und das bekommt Amaria in New York sofort mit und sagt das Ezekiel. Und er meldet sich mit einem Bluetooth-Headset bei der Polizeileitstelle und behauptet, der Sache nachzugehen. Aber das seien ohnehin nicht die gesuchten 3 Mädels. Das weiß er jetzt schon. Und daraufhin schickt die Polizei niemanden zu diesem Diner.
Das sind nicht die Mädchen, die ihr gesucht habt.
Cassandra kommt jetzt wieder im Wald an und ist völlig überrascht, dass die 3 nicht mehr da sind. Das hat sie nicht vorhersehen können. Instinktiv läuft sie wahllos in irgendeine Richtung und kommt ebenfalls am Diner an. Drinnen tanzen die 3 gerade zu Britney Spears Toxic auf dem Tisch. Ein Lied, das 2003 noch gar nicht als Single raus war. Selbst wenn wir jetzt annehmen, dass es wirklich schon Dezember ist, weil ja Christmas Carol im Fernsehen läuft, obwohl keine einzige Schneeflocke im ganzen Film zu sehen ist.
Klimaerwärmung.
2003, da gab es noch Schnee.
Klimaerwärmung ist genauso sinnfrei wie der Rest des Films, also passt das schon.
Hm. Cassandra wirft den 3 vor, aufzufallen. Und Matti meint, das ist schon okay, immerhin hast du uns alleine gelassen.
Mhm.
Wo da der logische Zusammenhang sein soll, das weiß nur der Heilige Geist.
Und selbst der wird wahrscheinlich vorher sich gut betrinken dafür. Ich fand übrigens auch hier wieder die Sexualisierung der Mädels echt unnötig.
Ja.
Dieses, wir müssen auf dem Tisch tanzen wie Gogo-Tänzerinnen.
Ja, vor allen Dingen 2 von den 3 wollen das erst gar nicht und machen das dann aber auch, ohne groß überredet werden zu müssen.
Hey, das war damals so der Gruppenzwang, weißt du noch?
Die kennen sich erst seit 2 Stunden. Oder 3 Stunden oder was auch immer.
Ja, wir haben festgestellt, dass sie Cassandra ja auch schon länger kennen, zufällig. Also wahrscheinlich haben sie sich vorher auch schon irgendwann mal getroffen.
Und dann kommt auch schon Ezekiel im Spider-Man-Kostüm ins Diner. Tötet Julia, wirft Cassie gegen einen Tisch, bringt Matti mit Gift um, dann ersticht er Cassie und natürlich war auch das wieder nur eine Vision, diesmal eine deutlich längere als alle anderen bisher. Tatsächlich steht Cassie jetzt wieder im Wald und hört im Autoradio Britney. Toxic. Dann steigt sie ins Taxi und fährt zum Diner. Dort steht Matti bereits auf dem Tisch und holt Julia zu ihr hoch. Und holt Julia zu sich hoch. Cassandra hupt alle Autos vor ihr und auf der Gegenspur an, darunter ein Truck mit Baumstämmen wie in Final Destination 2. Ist das Absicht? Ist das Zufall? Ich kann's nicht sagen.
Tja.
Sie scheint zu spät zu kommen, denn jetzt tanzt auch Anja auf dem Dinertisch, also fährt sie mit dem Taxi durch die Fensterscheibe des Diners und herrscht die 3 an, einzusteigen. Und Ezekiel kommt unter dem Taxi hervor und greift ihre Hand. In der ursprünglichen Version, die sie vorher gesehen hatte, ist sie zu Fuß zum Diner gegangen und kam trotzdem zeitgleich mit ihm an, Und dann hat er sie alle umgebracht. Und jetzt ist sie mit dem Auto gefahren und er ist unter ihrem Auto?
Hä? Er hat die ganze Zeit da schon geklebt. Ja, es macht leider überhaupt keinen Sinn.
Trotzdem.
In so vielerlei Hinsicht.
Obwohl.
Auch alleine mit dem, ich rase mit einem Auto mal durch eine Fensterwand. Also nicht nur, dass da ja nicht Fenster bis zum Bord, also bis zum Gehweg ist, sondern dass da immer Mauerwerk noch ist und du damit die Achse und den Rest des Autos wegwerfen.
Theoretisch müsste sie sich den kompletten Motor kaputt fahren. Mhm. Beim Crash mit dieser Wand.
Ja, deswegen, also du hast nicht nur. Das Ding ist weg. Also der Motor wird wahrscheinlich sogar noch funktionieren, aber der Rest, du hast dir alles Mögliche weggerissen, eingequetscht, kaputt gemacht. Das Auto fährt nicht mehr weit.
Ja, von wegen. Das Ding hat nur wenige Kratzer abbekommen und ist jetzt noch unauffälliger als vorher.
Lackschaden. Ja, ja, es ist halt. Und sie hat ja auch in die Zukunft gesehen. Also nicht, weil sie hat ja die Zukunft nur sich laufend gesehen und natürlich gewusst, wenn sie durch dieses Fenster knallt, wird sie keinen anderen verletzen.
Mhm.
Naja.
Und obwohl Ezekiel jetzt da ist, schaffen es die drei Mädchen, ins Taxi zu steigen und Cassie fährt los. Nicht ohne den dreien vorzuwerfen, zu impulsiv zu sein. Nicht so impulsiv wie sie, die durch ein Fenster fährt.
Man muss da schon unterscheiden.
Ja. Dann
gibt da Abstufungen.
Ja. Also, beinahe wäre eure Zukunft anders gewesen. Und das sollte euch leid tun. Mhm. Also Dakota Johnson tut mir leid, dass sie solche verkrampfte Dialogzeilen herunterrattern musste. Ja, und dann fährt sie wieder los. Ezekiel versteht nicht, wie es immer wieder passieren kann, dass die drei Mädchen überleben, obwohl er doch in einer Vision gesehen hat, dass sie sogar dann noch leben, wenn er erstmal weiße Haare hat.
Ja.
Aber gute Nachrichten für ihn, Amaria hat Cassandra identifiziert. Er will nichts von ihr wissen, bis Amaria ihm Cassandras ganzen Namen nennt, Cassandra Webb. Er hält das für unmöglich und bricht dann dramatisch auf. Wohin? Das wissen wir schon wieder nicht und der Film springt jetzt auch wieder zurück zu Cassie und den drei Spider-Girls. Die sind an einem Motel angekommen, deren Wände das Muster der Teppiche aus Shining zitieren. Vielleicht, weil Danny darin auch übernatürliche Visionen hat. Vielleicht aber auch Zufall, keine Ahnung.
Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran.
Es ist halt dieses Hexagon-Muster, dieses so ineinander verschränkte. Egal. Julia erzählt, dass ihre Mutter in einem Sanatorium ist, weil sie nicht verkraftet hat, dass Julias Vater sie verlassen hat. Für die Stiefmutter, die wir vorhin im Rettungswagen kennengelernt haben. Anjas Mutter ist nicht im Land, aber Anja ist sich sicher, dass sie auch alleine klarkommt. Zur Polizei kann sie allerdings nicht. Bis sie 18 ist, darf sie nicht offiziell existieren, sonst würde sie abgeschoben oder in einem Waisenhaus landen und sie weiß nicht, was schlimmer ist. Warum sie nicht abgeschoben werden kann, sobald sie erstmal 18 ist, das lässt der Film schon wieder offen.
Vielleicht müssten wir dafür amerikanische Gesetze besser kennen. Ich weiß es ja nicht. Wie da die Bedingungen sind für Ausweisungsmöglichkeiten für Minderjährige oder auch nicht.
Ja. Aber diese Information, dass sie nicht zur Polizei will, das hätten wir vorhin gebraucht, bevor sie überhaupt erst nach New Jersey gefahren sind.
Ja.
Als noch im Raum stand, vielleicht sollten wir zur Polizei gehen.
Ja.
Da haben sie es nur ohne irgendeinen Grund abgelegt. Und jetzt wird der Grund eine halbe Stunde später nachgereicht, wo er nicht mehr nötig ist. Oder so.
Oder so.
Cassandra sagt aber, so schlimm ist es gar nicht, in einem Waisenhaus aufzuwachsen. Sie ist selber in einem Waisenhaus aufgewachsen und das war schon ganz okay. So okay, dass sie ihrer Mutter bis heute übel nimmt, dass sie erschossen wurde.
Mhm.
Dann lässt sie die drei noch immer in Lebensgefahr schwebenden Mädels schon wieder alleine und fährt mit dem Taxi in die Nacht. Zurück zum Diner. Das sie erst aus der Ferne ansieht, dann steigt sie aus und geht durch das Loch in der Wand, das das Taxi dort hinterlassen hat, ins Gebäude. Und drinnen hat sie eine Vision von Ezekiel, der stroboskopartig zwischen Zivil und dem Miles Morales-Kostüm hin und her flackert, der ihr aber auch kohärent erklären kann, dass er die drei Mädchen zu töten versucht, bevor sie Superkräfte bekommen und ihn umbringen können. Und sie würde ja wohl dasselbe tun, das wäre ja klar. Sie streitet das ab und dann kommt sie im Motelzimmer zu sich War das jetzt ein Traum? War das eine Vision? Es war jedenfalls keine Vision der Zukunft. Egal, in diesem Film scheint das alles irgendwie austauschbar zu sein. Sie schläft übrigens alleine in dem einen Bett und die drei Mädels müssen sich dann das andere Bett teilen.
Ja, die kuscheln alle zu
dritt. Ja.
Auch okay. Wieder versteckte, komische Anspielung vielleicht.
Ich weiß nicht, vor allen Dingen macht sie das auch wieder nicht besonders sympathisch.
Ja.
Dass die drei sich da zusammen robben müssen und sie liegt halt in diesem 2 Meter breiten Bett ganz alleine.
Ja, besonders wenn man sagt, wir haben nur 2 Betten, wir sind zu 4, 2 in jedes Bett, fertig.
Das wäre logisch gewesen, also hat sich der Film dagegen entschieden. Immerhin da stimmt, ist er konsequent.
Wir haben das Prinzip verstanden, ja. Ja. Immer dagegen, immer den anderen Weg, immer den Holzweg.
Am nächsten Morgen öffnet sie die Vorhänge, schaltet den Radiowecker auf dem Nachttisch an. I Think We're Alone Now von Tiffany. Comic-Fans kennen das Stück spätestens seit Umbrella Academy.
Ja, da kannte ich es auch her.
Ja. Dann erzählt sie was davon, dass Ezekiel die Kids in ihren Visionen mit Gift umbringt. Aber dazu wird es nicht kommen. Denn sie kann den dreien ja einfach erste Hilfe beibringen. Damit können sie irgendwie das Gift aufhalten, aber auch nur so lange, wie sie die Herzmassage durchführen. Sobald sie aufhören, stirbt wer auch immer gerade unter ihnen liegt. Das ist alles wissenschaftlich fragwürdig, aber solange der Film dann schneller zu Ende ist, soll mich das jetzt nicht stören.
Das ist richtig. Besonders ist ja auch sehr, sehr gut, wenn du Gift in dir hast, dass du den Blutkreislauf noch anhöhst, damit das Gift noch besser und mehr verteilt wird.
Ja. Und die Person unter dir ist so lange am Leben, wie du weiter Herzmassage machst. Und wie gesagt, Mund-zu-Mund-Beatmung gibt es nicht.
Ja, also vom physikalischen Sinne her könnten wir damit ja sogar indirekt sogar recht haben, ne? Solange ja irgendwie ein Kreislauf stattfindet, ist technisch noch nicht tot, ne?
Das bringt dir trotzdem nichts, wenn das Blut, das du durch den Körper pumpst, keinen Sauerstoff drin hat.
Ja, jetzt übertreib, also du kannst nicht beides haben, ne?
Dann berichtet sie von der Verbindung zwischen ihrer Mutter und Ezekiel. Eine Verbindung, die sie selbst nicht versteht. Sie weiß nur, dass ihre Mutter Spinnen untersucht hat, also erzählt sie genau das und fügt auch noch die Kommentare über die Spider-People vom Amazonas hinzu. Und ich vermute mal, dass hier eigentlich diese Zeile gekommen wäre: He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died.
Ja. Da würde sie auch eher noch besser passen, wenn überhaupt.
Wie gesagt, eigentlich war es im Trailer und im fertigen Film ist es gar nicht. Und dann hat sie eine tolle Idee. Weil es bisher so gut geklappt hat, lässt sie die drei schon wieder alleine, damit sie noch einmal versuchen kann, herauszufinden, was los ist. Antworten findet sie nur in Peru. Also gibt sie die drei jetzt in Bens Obhut. Auf zum Flughafen, 2 Jahre nach 9/11, bekanntlich ein Ort ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen, wo polizeilich gesuchte Menschen niemandem auffallen und wo es auch 0 Überwachungskameras gibt, die Amaria anzapfen könnte.
Niemals.
Ein weiteres Indiz für Änderungen in den Reshoots und Nachvertonungen. Wenn die Theorie stimmt, dass er sich an dieser Stelle des Films eigentlich in New York mit Ezekiel getroffen hätte, dann würde das erklären, warum nie eine Sequenz am Flughafen gedreht wurde. Allerdings nicht, warum in den Reshoots nicht so eine Sequenz hinzugefügt wurde. Die hätten hier sowas Eindrucksvolles drehen können, wo sie mit Hilfe ihrer Visionen eine ganze Reihe von Möglichkeiten durchspielt und durch Trial and Error genau die Sicherheitslücken und toten Winkel nutzt, die sie dann zu ihrem Flieger bringen. So wie täglich grüßt das Murmeltier oder sowas.
Ja, das ist eine coole Idee, ja. Ja.
Aber nichts dergleichen. Hastig verabschiedet sie sich von Ben, fährt dann los mit dem Taxi, das immer noch nicht von der Polizei gefunden wurde. Schnitt Amazonas.
Ja.
Eine kleine Propellermaschine landet, ein Bus fährt durch den Regenwald, Cassandra sitzt im Inneren und liest zum wiederholten Male die Notizen ihrer Mutter und sieht sich schon wieder die Fotos an und nochmal das Bild, das Julias Bruder ihr geschenkt hat, das sie jetzt ebenfalls nach Peru mitgenommen hat. Warum?
Weil der Film es so verlangt.
Ich finde es halt auch überhaupt ein bisschen bescheuert, weil sie weiß gar nicht, wo sie eigentlich hin müsste.
Ja, das hat sie doch auf dem Polaroids gesehen.
Ja, genau.
Peru! Peru ist ganz klein, ist nur ein kleiner Wald.
Sie hat
dass sie einfach so, ohne irgendwelche Geschichte, dass sie Informationen bekommen hat, ob sie irgendwie Informationen zusammen von irgendetwas erhalten hat, durch diese ganze...
Ja, einfach mehr Details hat, wo sie hin muss, wen sie da vielleicht finden könnte, Städtenamen, irgendwas, ne? Ja.
Ich meine, vielleicht war das ja irgendwie mit in den Aufzeichnungen ihrer Mutter, aber wenn es so ist, dann hat der Film nie Kamera draufgehalten.
Ja.
Aber ich habe eine Theorie.
Oder die Visionen sagen ihr, wo sie hin muss?
Auch das hätten sie uns zeigen können, aber nein, ich habe eine Theorie.
Das ist richtig, ja.
Wir erfahren doch nie, wie die Bushaltestelle aussieht, wo sie aussteigt. Die Linie scheint einfach 200 Meter neben den Spider-People zu halten. Also muss diese Bushaltestelle Las Arañas heißen und damit wusste sie, wo sie hin muss.
Für ein mystisches Volk, was seit Jahrhunderten in Legenden ist, ist es ziemlich offensichtlich, wo man sie findet.
Santiago hat es irgendwie geschafft, sich in der nächsten Stadt Uncharted-Cosplay-Klamotten zu kaufen, weil er an dieser Bushaltestelle eingestiegen ist. Nur so passt alles zusammen.
Bestimmt.
Oder habt ihr eine bessere Erklärung?
Bestimmt nicht, aber blödsinniger auf jeden Fall eine Menge.
Naja, sie ist jedenfalls mitten im Nirgendwo, macht ein paar Schritte, sie schwitzt nicht, sie hat freie Arme, perfekt frisierte Haare und ein locker um die Hüften gebundenes Hemd.
Warte, zur Zeit, fast noch zur Zeit passen, es wäre Ende der 90er, drei Wettertaft.
Sie hört irgendwelche Geräusche und dann findet sie eine Stelle an einem Fluss, die genauso aussieht wie eines der Fotos, das ihre Mutter 30 Jahre früher zufällig ganz genau an dieser Stelle hier gemacht hat. Und keiner der Bäume und keines der Blätter ist in diesen 30 Jahren auch nur einen einzigen Millimeter gewachsen. Oder hat einen Ast verloren oder sonst irgendwas.
Ja.
Und damit weiß sie, dass sie jetzt am Ziel ist.
Total sinnlos alles.
Ja, wie alles in diesem Film.
Ja.
Und dann taucht Santiago auf, der sie erwartet hat, weil er ja auch über diese Spinnen Kräfte bekommen hat. Jetzt, wie gesagt, auch in ganz gewöhnlichen Klamotten. Und er bringt sie in die Höhle, in der ihre Mutter starb, und sagt ihr in akzentfreiem Englisch, dass sie zurück muss, denn sie hat Kräfte und darunter die Fähigkeit, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Und außerdem, die Bedrohung begann nicht erst, als sie geboren wurde. Vertraust du mir? Und sie sagt, sie hat ja keine Wahl. Und dann wirft er sie aus ihrem Körper, so wie Tilda Swinton es mit Benedict Cumberbatch in Camartage gemacht hatte, nur weniger beeindruckend. Cass landet auch nicht in der Shadow Dimension, sondern in der Vergangenheit. Irgendwie. Durch ein Spinnennetz hindurch sieht sie ihre Mutter und wird Zeugin davon, wie Ezekiel sie anschießt und die Spinne klaut. Was er damit gemacht hat, wissen wir immer noch nicht. Hilflos sieht sie zu, wie ihre Mutter wimmernd am Boden liegt, die Spider-People auftauchen und dann hört sie die Stimme von ihrem White Woman Vision Quest Reiseleiter. Santiago sagt, dass er nicht beide retten konnte und dass Cassandras Reise nicht einfach werden wird, aber sie ist stark, das passt schon. Noch ein Flashback zu ihrer Mutter, weiter zurück als zuvor. Und jetzt erfahren wir zusammen mit Cassandra, dass die Mutter eine erbliche Muskeldystrophie hat. Myasthenia gravis. Wie Cassandra Webb aus den Comics. Und ich habe leider kein Medizinstudium. Ich habe nur ein bisschen im Internet recherchiert. Und da habe ich gefunden, die Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis ist nicht erblich. Das ähnliche kongenitale Myasthene-Syndrom allerdings schon. Das scheinen trotzdem zwei völlig unterschiedliche Krankheiten zu sein, aber egal, im Film ist das irgendwie dasselbe und somit erblich, sonst funktioniert das Drehbuch nicht. Denn darum wollte ihre Mutter nach Peru, um die Spinnen zu finden, die niemand jemals untersucht hat, von denen sie sich aber versprochen hat, dass sie bestimmt ihre ungeborene Tochter retten könnten. Und Cassandra versteht jetzt endlich, warum ihre Mutter nach Peru gereist ist und Mutter und Tochter fallen sich von Jahrzehnten getrennt in die Arme, ermöglicht durch die Magie des Hollywood-Bullshits.
Na, immerhin etwas.
Dann schwebt Cassandra noch einmal im Vorspann von Spider-Man 1 herum, bevor sie wieder in der Höhle zu sich kommt.
All die Jahre hatte sie geglaubt, dass ihrer Mutter nichts an ihr lag. Und niemand hatte ihr gesagt, dass das überhaupt nicht stimmt. Und jetzt sagt Bargain Bin Nathan Drake, dass sie zwar keine Stärke oder Giftkräfte bekommen hat, aber dass Visionen der Zukunft trotzdem nur der Anfang sind. Irgendwann wird sie in der Lage sein, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Und in den Comics kann Madame Web das nicht. Und wir können nur annehmen, dass sie das im Shooting-Script auch nicht konnte. Aber noch was. Wenn sie ihrer Verantwortung gerecht wird, dann wird große Kraft folgen.
Das fand ich den schlimmsten Spruch überhaupt.
Ah, ja.
So, wir drehen das Spider-Man-Konzept einfach mal ein bisschen anders. So nach dem Motto, also wenn du den Arsch aufreißt und lieb bist, dann kannst du auch große Kräfte kriegen.
Aber es gibt auch noch nicht mal einen Zusammenhang. Es ist jetzt ja noch nicht mal so, dass sie, Ben, diesen Spruch jetzt sagt, er das vielleicht falsch versteht und dann Peter verdreht erzählt. Es ergibt alles gar keinen Sinn.
Ja, es machte keinen Sinn. Es war halt nur einfach diese Anspielung hier Spider-Man. Und du sagst, ja, aber es ist doch gar nicht notwendig, weil der Spider-Man-Spruch reicht doch schon.
Ja. Zurück in New York glaubt der immer noch dunkelhaarige Ezekiel Sims, dass sein Tod als weißhaariger Mann jetzt unmittelbar bevorsteht. Amaria sagt ihm, dass sie die Mädels nicht finden kann, und er sagt, wenn du mir nicht hilfst, die Teens zu finden, dann werde ich alle drei zerstören und dich auch. Noch einmal, woher sich die beiden kennen, wie sie angefangen hat, für ihn zu arbeiten, das alles hält der Film nicht für wichtig. Und die Logik dahinter, wie er die drei zerstören will, wenn sie die drei nicht finden kann, das bleibt auch unverständlich.
Ja, weil er braucht sie ja, um sie zu finden, damit er sie zerstört.
Ja, und wenn sie nicht findet, dann bringt er alle vier um. Hä?
Ja.
Schnitt.
Habe ich auch nicht verstanden.
Ja. Ein Fernseher zeigt eine schreiende Frau. Filmabend bei Ben Parker. I Know What You Did Last Summer. Im Gegensatz zu Christmas Carol, Final Destination 2 und Shining allerdings kein Film über Wissen von der Zukunft, sondern wie der Name bereits vermuten lässt, explizit über Wissen von der Vergangenheit, von letztem Sommer.
Vielleicht Anspielung, dass alles, was da passiert ist, letzten Sommer schon war?
Das ist alles so inkonsequent.
Ja.
Sie mussten diesen Film auswählen.
Wie war das? Nee, wann ist Butterfly Effect rausgekommen?
2003 oder 2004?
Okay, also damit hätte, glaube ich, jeder doch leben können, wenn man sagt, selbst wenn es ein, zwei Jahre Diskrepanz gibt, zu sagen, wäre Butterfly Effect doch der viel coolere Anspielung darauf, oder?
Der ist wahrscheinlich nicht von Sony und darum hatten sie die Rechte nicht.
Ah, okay, verstehe.
Ich weiß jetzt aber nicht, ob I Know What You Did Last Summer von Sony ist.
Weil das wäre jetzt einer der ersten Filme, die mir spontan einfällt, mit auch Zeitreisen und Anspielungen und Visionen. Also, ne?
I Know What You Did Last Summer ist von Columbia und damit von Sony.
Ja.
Darum haben sie den genommen? Vielleicht? Ich meine, was hätten sie sonst 2003 im Fernsehen sehen können? Sam Raimis ersten Spider-Man?
Okay.
In diesem Moment platzt Mary Parkers Fruchtblase 4 Wochen vor dem errechneten Termin. Wenn Ben es nicht schafft, sie rechtzeitig ins Krankenhaus zu bringen, dann wird sie das Kind hier im Wohnzimmer zur Welt bringen. Also steigen nicht nur sie und Ben, sondern gleich alle 5 in sein Privatauto, weil wegen Plot. Und Matty steigt vorne an der Beifahrerseite ein, sodass sich die Frau, deren Wehen gerade eingesetzt haben, hinten zwischen Julia und Anya quetschen muss. Und niemand spricht das an. Derselbe Truck, der Mike Epps getötet hat, scheint Bens Auto zu rammen, aber falscher Alarm. Sie verfehlen sich. Aber in diesem Moment findet eine random 4K-Sicherheitskamera das Gesicht von Matty und Amaria bekommt das innerhalb von Attosekunden mit und erstattet Ezekiel-Bericht, der praktischerweise gerade direkt hinter ihr steht. In just diesem Moment kommt Cassandra wieder in New York an. Wie lange sie jetzt insgesamt weg war, ist auch nicht ganz klar. Sie steht vor Bens Haus, es ist leer, und sie hat eine weitere Vision von Mörder Miles Morales, wie er die Mädels an einer Kreuzung angreift. Mit einer Granate, nicht mit seinen Giftkräften. Warum? Egal! Dann stiehlt sie den Krankenwagen vor Bens Haus. Den Krankenwagen, den er nicht genommen hat, um Mary zum Krankenhaus zu fahren. Cassie fährt zur Kreuzung aus ihrer Vision. Ben ist noch nicht da angekommen, Mary drängt ihn, schneller zu fahren, und Emeria nutzt ihre Bullshit-Hacker-Kräfte, um alle Ampeln in der Gegend gleichzeitig auf grün zu stellen, sodass Bens Auto in einem Verkehrschaos festgesetzt wird. Ben sieht nach oben und da ist Ezekiel. Cassandra ist unterwegs. Ist sie zu spät? Sie scheint noch weit entfernt zu sein. Und Ezekiel macht die Granate aus ihrer Vision bereits scharf. Sie fährt auf eine Wand zu und, haha, die Wand war die Rückseite eines Plakats, durch das sie jetzt hindurchbricht, was sie genau zur fraglichen Kreuzung bringt. Und das hält jetzt Ezekiel irgendwie auf. Also es ist nicht so, dass die Granate nicht hochgeht, das tut sie schon. Aber sie verletzt weder Ben, noch Cassandra, noch die Mädels, noch ihn selbst. Einfach nur, weil sie durch das Plakat gefahren ist. Da war übrigens auch keine Backsteinmauer oder sowas dran. Sie ist einfach nur durch ein Plakat gefahren. So wie so ein Löwe, der durch so einen Reifen springt oder so.
Wie der Spiegel, der durch Set getragen wird. Die Glasscheibe, Entschuldigung.
Ja, genau. Diese Granate sorgt jetzt einfach nur für ein Feuer auf der Straße, das nichts beschädigt und niemanden verletzt. Praktisch. Mit den drei Teens im Krankenwagen fährt Cassandra wieder los. Und Ezekiel verhindert das nicht, sondern bleibt jetzt allein mit Ben und Mary zurück. Was der Film kurz etwas bedrohlich zeigt, aber dann verfolgt er schon wieder Cassys Krankenwagen und dabei hüpft er von Auto zu Auto zwischen ihnen. Julia glaubt einen Herzinfarkt zu haben und das wird von niemandem großartig kommentiert oder aufgegriffen und stattdessen landet er jetzt auf dem RTW. Cassandra sagt den drei Teens, sie sollen bloß nicht das Dach berühren, sondern mit dem Defibrillator von innen das Dach außen elektrisieren. Und das gibt dann Ezekiel einen Schlag und er fällt vom Wagen. Cassandra sieht die nächste Konfrontation mit Ezekiel in einem Lagerhaus. Es sind bengalische Fackeln und ein Hubschrauber involviert. Also bestellt sie jetzt über Funk einen Helikopter nach Queens und betritt vorsätzlich das Lagerhaus aus ihrer Vision. Das ist das, wo es vorhin mal gebrannt hatte, kurz bevor O'Neill gestorben ist. Seitdem ist schon wieder alles renoviert und es wird auch schon wieder Sprengstoff hier gelagert, wie sie sagt. Auch wenn sich dieser Sprengstoff wenig später als noch mehr Feuerwerksraketen herausstellen wird. So wie das Feuerwerk in ihrer Vision. Dann gibt sie den drei Spider-Girls ein paar Bengalos, die sollen sie zwischen alle Kisten stecken, die sie finden. Gutes Timing, Ezekiel trifft ein, Cassandra schickt die drei Kids von Deckung zu Deckung wie in Gears of War oder Uncharted und dann entzünden die Fackeln die Feuerwerkskörper und sie laufen ohne weitere Deckung den ganzen Weg bis zur Treppe. Und keine der Raketen trifft sie. Was für ein Glück. Auf dem Dach kommt der Hubschrauber, auch das genau im richtigen Zeitpunkt, aber dann hat Cassandra eine weitere Vision und eilt mit den dreien zur Südseite des Dachs. Mit einem Trümmerstück als Schild wehrt sie alle Raketen ab, weil ihre Präkognitionskräfte jetzt auf einmal wie Spider-Man Spinnensinn arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, also was am meisten störte, fand ich, war, einerseits tun die Raketen gar nichts oder sie sprengen gleich riesige Löcher. Also sie konnten sich da auch nicht entscheiden, wie gefährlich jetzt so ein Feuerwerk sein soll.
Ja. Auf dem Dach sieht sie das S aus ihrer Vision. Es stammt gar nicht vom Schriftzug von Amazing Spider-Man, sondern von einer Cola-Werbung. Etwas konfus springen alle wild durcheinander, Ezekiel ist plötzlich wieder da, fängt sich eine Feuerwerksrakete aus dem Inneren des Gebäudes ein, ohne Schaden zu nehmen. Eine andere Rakete trifft den Hubschrauber von außen, der sofort explodiert. Der ganze Hubschrauber.
Ja, feuerwerksgefährlich, wenn ich's einschalte.
Aber nicht bei Ezekiel, dem hat seine Rakete nichts getan. Und er zieht seine Maske ab und will jetzt Cassandra erwürgen. Matty kommt auf einem Stück Blech wie auf einem Skateboard angesurft und zieht Ezekiels Aufmerksamkeit auf sich. Die anderen kommen dazu, bringen sich aber auch nur irgendwie selbst in Gefahr. Und diese ganze Action ist noch nicht mal aufregend präsentiert oder clever choreografiert, sondern nichts als chaotischer Quark. Ezekiel sagt, dass Cassandra nicht alle drei Mädchen auf einmal retten kann. Aber in dieser Nanosekunde akzeptiert sie jetzt doch noch ihre große Verantwortung. Dadurch manifestieren sich jetzt ihre großen Kräfte und darum kann sie jetzt doch an mehreren Orten gleichzeitig sein, so wie es Reshoot Santiago prophezeit hatte. Sie folgt dem Schicksal des Spinnennetzes genau in Ezekiels Schlag hinein, aber passt schon, sie sind jetzt direkt neben dem S und sie versteht. Sie muss umständlich auf die Werbung raufklettern und dann hoffen, dass sie dort weitere Visionen hat. Was dann auch so kommt. Und er sagt gerade, sie ist genau wie ihre Mutter, als sie ihn vor das S lotst. Dann fällt sie zu Boden, also auf das Dach, und krabbelt umständlich vor ihm weg, und er wird random unter Trümmern begraben. Das Letzte, was er hört, ist sie, als sie theatralisch verkündet, dass die drei Mädchen nie seine Zukunft waren. Sie selbst war es. Warum er dann überhaupt Visionen von den drei Teenies hatte, warum sie darin Kostüme trugen, warum er weiße Haare hatte.
Warum liegt da Stroh?
Warum hast du eine Maske auf?
Ja, siehst du? Und ja. Schon?
Das ist der Fall. All diese Elemente.
Ich glaube, wir haben ja. Einfach den falschen Madame Web runtergeladen.
Wie all diese Elemente irgendwie zusammenpassen sollen, das wissen vermutlich nicht mal die Drehbuchautoren Matt Sesama und Burke Sharpless. Die konnten sich den Job übrigens dank des guten Rufes sichern, den sie sich mit ihren extrem erfolglosen Flops Dracula Untold, The Last Witch Hunter, Gods of Egypt und, halte ich fest, Ronny, Morbius aufgebaut hatten.
Nee, ey, boah.
Auch am Drehbuch beteiligt war Regisseurin S.J. Clarkson, was es noch schwerer macht, sich rauszureden. Naja, das S löst sich aus der Werbung, trifft Ezekiel, er stürzt in die Tiefe wie Alan Rickman in Die Hard, nur sehr viel schlechter. Der Rest der Werbung fällt auf ihn drauf und er stirbt. Cassandra fällt ebenfalls in die Tiefe, aber sie landet im Gegensatz zu Ezekiel im Wasser und geht unter. Und das S sinkt direkt neben ihr auf den Grund. Das war es, was sie in ihrer Vision gesehen hatte. Dann kommt aber auch schon Julia, taucht direkt zu ihr, trägt sie wieder an die Oberfläche und Anya fällt jetzt wieder Chekhovs CPR-Training ein. Sie geben Cassie Herzmassage, keine Mund-zu-Mund-Beatmung, weil Cassie ihnen die ja nicht beigebracht hatte, aber die hatte Ben auch vorhin bei Julias Stiefmutter nicht gebraucht. Deswegen reicht's dann trotzdem, Cassandra kommt wieder zu sich, die zweite Wiedergeburt und die dritte Geburt insgesamt in ihrem Leben. Und alle drei hatten mit Wasser zu tun. Allerdings war sie diesmal unter Wasser von einer unter Wasser brennenden Rakete getroffen worden und darum ist sie ab jetzt blind. Wie Cassandra Webb in den Comics.
Aquaman?
Was?
Ah, schon wieder falsches Comic.
Mary hat inzwischen ihr Kind zur Welt gebracht und ihm keinen Namen gegeben. Der Film lässt es so aussehen, als liegt sie im Zimmer direkt neben Cassie, die jetzt einen Verband um die Augen hat und die nicht mehr von der Polizei gesucht wird. Die drei Teens sitzen an ihrem Bett. Eine Krankenschwester kommt rein, fragt, ob die drei zur Familie gehören. Cassandra sagt verstörend ruhig, ja, sie sind meine Familie. Und ich brauche auch nichts.
Boah, das ist so furchtbar.
Ja.
Wie das spielt auf einmal.
Ich glaube, sie hatte da einfach gar keine Lust mehr auf diesen Film.
Das war total krass.
Und man sieht es.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da war schon Hauptsache ist vorbei.
Ja.
Das war echt ganz weg.
Ja, dass Mary Parkers Kind vielleicht Peter heißen könnte, wird nicht mehr wichtig. Im Januar, also einen Monat vor der Premiere, waren die Reshoots bekannt geworden. Und da wurde gemunkelt, dass Sony eigentlich mal vorgehabt hatte, Tom Holland oder zumindest Andrew Garfield im Film auftauchen zu lassen. Es wurde aber auch nie klar, ob das tatsächlich so war und falls ja, wie deren Rolle ausgesehen hätte und wo der Zusammenhang zu Adam Scotts Charakter gewesen wäre. Es gibt sogar Production-Skizzen von einem Spider-Man in dem Kampf auf dem Feuerwerksfabrikdach mit der Pepsi-Werbung. Aber ja, wie gesagt, dazu kam es dann nicht. Und wie das gepasst hätte, wenn Peter in dem Moment erst geboren wurde, es ist alles nicht ganz klar.
Ja gut, da wären sie vielleicht wieder mit dieser Multiversums-Geschichte vielleicht ja angerückt, wer weiß.
Ja, vielleicht. Im Epilog sitzt Cassandra mit dunkler Brille im Rollstuhl, vermutlich wegen der nicht vererblichen Muskeldystrophie, die ihre Mutter ihr vererbt hat. Die streunende Katze vom Anfang des Films hat sie nicht adoptiert, das Tier wird jetzt einfach gar nicht mehr aufgegriffen. Die drei Mädels kommen zu Besuch. Cass sagt Gesundheit, bevor Anya niest. Und dann sagt sie, dass sie besser sehen kann als je zuvor, nämlich die Zukunft der drei. Und wir sehen jetzt auch, wie diese Zukunft aussieht. Sie haben wieder ihre Spider-Girl-Kostüme. Und sie werden mächtiger sein, als sie jemals ahnen könnten. Was das heißen soll, worauf sie hier anspielt, warum Ezekiel überhaupt konkret jemals Angst vor ihnen hatte, darüber hüllt sich Sony in Schweigen. Es gibt keinen Hinweis auf irgendeine Originalzeitlinie, die durch die Visionen abgeändert wurden. Die drei albern herum, Cassandra lächelt noch einmal enigmatisch und dreht sich dann wieder zum Fenster um, durch das sie sowieso nicht sehen kann, weil sie ja blind ist, aber das halt auch schon wieder ein kleines bisschen wie ein Spinnennetz aussieht. Also zumindest, wenn man blind ist. Dann sehen wir noch mehr von ihrer Vision der Zukunft und alle vier tragen jetzt Kostüme. Auch Cassandra. Und das Kostüm, das Cassandra trägt, ist nicht das Kostüm, das Cassandra Webb in den Comics trägt, sondern das Kostüm, das Julia Carpenter in den Comics trägt, nachdem sie aufgehört hatte, Spider-Woman zu sein und zur zweiten Madame Webb wurde. Nachspann. Keine Mid-Credit, keine Post-Credit-Szene, warum auch? Die einzige, die es nicht laut bereut, dieses Machwerk in ihrem Lebenslauf zu haben, ist Sydney Sweeney. Sie sagt, sie habe während der Produktion immerhin ein bisschen networken können, was letztlich dazu führte, dass sie für das kommende Remake von Barbarella gecastet wurde, in der Titelrolle. Na, immerhin.
Gott, der wird nochmal remaked.
Ja. Außer ihr hat es sich wirklich für niemanden gelohnt und schon gar nicht für uns drei.
Nee.
Madame Webb hat laut Wikipedia wenig überraschend zwischen 80 und 100 Millionen gekostet und ziemlich genau 100 Millionen eingenommen. Was eigentlich sogar ganz schön viel ist, wenn man bedenkt, wie vorsätzlich diese gesamte Filmproduktion an die Wand gefahren wurde.
Ich wollte gerade sagen, also dafür können Sie ja noch sagen, dass Sie ja fast mit plus minus null rausgegangen sind.
Ja, du musst von diesen 100 Millionen natürlich auch wieder die Marge der Kinobetreibenden abziehen.
Alles gut, also dass es am Ende schon Minus war, ja, aber man hätte jetzt gesagt, weißt du, das ist ein total ein super krasser Verlust, aber das hält sich ja noch fast in Grenzen für Verlust.
Ja.
Wow. Ja, ich habe schon die ganze Zeit auch immer wieder drüber nachgedacht, wie ich den ranken werde und würde. Und wow, also ich hatte es ja eigentlich nicht gedacht, weil ich habe ja gesagt, also schlechter als Randall kann man nicht werden. Und es stimmt. Also das für liebe Zuhörer, hört es euch mit Michael und mir an. Schlimmer kann es nicht werden. Aber man muss ja, wir haben einen Vergleich. Und wenn ich denke, dass Randall keine 100 Millionen gekostet hat, von No-Names gemacht wird in einem kleinen Land, was jetzt nicht gerade für massiv coole Kinofilme bekannt ist und geschrieben ist von, wenn wir den Berichten ja glauben, von einem circa, als er mit 13 da angefangen hat und später schwer inspiriert war von Batman und anderen Sachen, dass da halt nicht viel bei rumkommt. Finde ich nicht toll, dass der Film so geworden ist, aber kann ich nachvollziehen, dass das kein mega Highlight wird.
Ja.
Von einem Film, der so viel Geld im Hintergrund hat. Schauspieler, Regisseure, verschiedene Leute, die irgendwie schon in der Branche ja tätig sind. Und ich Rechte habe an einem, ich glaube, in Amerika und auch hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern, einem der beliebtesten Superhelden. Ja. Mhm. Das so an die Wand zu fahren, ist für mich eigentlich ein Grund zu sagen, ja, dann bist du vom Vergleich schlechter als Randall, weil die hatten deutlich weniger Chancen, überhaupt in irgendeine Richtung zu kommen.
Ja, ich denke auch, am besten vergleichen kann man diese langweilige Gurke mit Halle Berrys Vorstellung als Catwoman.
Den habe ich halt nie gesehen.
Ein Film, der Ende 2003 gedreht wurde, ungefähr zu der Zeit, zu der dieser Film möglicherweise spielt.
Ja.
Und mit dessen Soundtrack sich Madame Webb sogar das Stück Scandalous von Mystique teilt. Catwoman ist auf Platz 192 von 196. Also zum Vergleich, auf Platz 193, direkt darunter, ist Garfield 2. Und Randall ist auf Platz 190.
Also...
Okay, also sind wir ja schon in der prinzipiell in der richtigen Gegend. Ja,
auf jeden Fall.
Ich sehe Madame Webb aber auch nicht sehr viel weiter darunter, weil dafür ist er zu belanglos. Das ist ein inkompetenter Versuch, auf dem Fahrwasser von Sonys eigenen Spider-Man-Filmen mitzureiten, ohne deren guten Ruf zu schaden. Aber er ist nicht so menschenverachtend wie Joker oder Snyder's Justice League und er nimmt nicht einen der besten Comics aller Zeiten und kehrt die gesamte Aussage zynisch ins Gegenteil um.
Nee, das stimmt. Sie haben halt nicht Spider-Man genommen, sondern halt Nebencharaktere, nennen wir es mal so.
Ja.
Also, ich finde es total schwierig, da zu entscheiden, ob ich Garfield jetzt besser finde oder...
Bei welchem hatten wir denn mehr Spaß von? Also generell, wenn wir davon sehen, bei welchem waren wir nicht so völlig abgeturnt? Da hätte ich jetzt gesagt...
Also bei Garfield 2 waren wir alle drei betrunken. Ich glaube, das hat es etwas abgedämpft. Madame Webb haben wir, glaube ich, alle drei nüchtern gesehen und das war
ein anderes Erlebnis. Ich wünschte, dass ich betrunken wäre. Hilft das?
Ich weiß es nicht.
Aber ich fand Garfield 2, wenn ich das jetzt da von dem Fall, fand ich wenigstens, dass ich bei Garfield 2 sah, wenigstens war es manchmal auch ein bisschen knuffig. Und die eine gute Szene, die wir jetzt in Madame Webb hatten,
Ich glaube, also es ist schwierig zu entscheiden. Also Catwoman, ganz ehrlich, würde ich sagen, ist es schon lange her, seit ich ihn gesehen habe, aber hat mir besser gefallen, so daran, wie ich es mich erinnert. Besser, hat mir besser gefallen als
ich hätte jetzt auch gesagt, Madame was ich Web. Mich also gesehen, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich ihn mal komplett gesehen habe, aber das, was ich mich dann erinnere, und ich von den Superhelden dann gesagt habe, okay, wenn ich die Wahl hätte zwischen Madame Web oder Catwoman, fände ich Catwoman einfach spannender.
Also Catwoman ist halt auch ein entsetzlich misslungener Film, aber die Vorlage war besser.
Ja.
Das macht halt auch was aus.
Also ich würde tatsächlich Garfield sogar schlechter sehen als Madame Web.
Okay. Ich hätte jetzt gesagt, dass Garfield ein Stück drüber ist.
Ich kann es nicht sagen.
Also tatsächlich, es ist mir egal, weil es ist also ihr könnt es auch gerne selber bestimmen, wie ihr möchtet.
Am Ende hätte ich jetzt gesagt, Millie hat ja schon ein paar Points dazu gesagt, so ist es nicht. Also ich kann mich also damit auch anfreunden, dass Garfield 2 etwas schlechter ist.
Okay, mir ist es egal, direkt über oder direkt drunter, sehe ich auch so. Dann würde ich sagen, packen wir ihn wirklich drunter.
Ja, machen wir doch.
Das heißt, wir haben einen neuen Platz 194.
Herzlichen Glückwunsch schon, Sony. Wir schicken euch eine Rechnung.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Was für eine tolle Jubiläumsfolge.
Ja.
Ja.
Super.
Was hier nächste Woche passiert, weiß ich selber noch nicht.
Ja, mal schauen.
Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch schlechter wird, ist relativ gering.
Was schaut ihr euch noch an?
Müssen wir mal sehen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören.
Ich danke auch.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Macht's gut, habt eine tolle Woche.
Ja, bis zum nächsten
Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Okay.